Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich erzähle das deswegen, weil in der Zeit, weiß ich noch, haben meine Schwester und ich immer hinten so Kassetten gehört, so Lisa und Tina gehen in den Laden, so irgendein Scheiß war das, wo man dann so die und da weiß ich noch, habe ich immer so, fand ich Wörter lustig irgendwie, da habe ich dann immer rumgeschrien als Kind irgendwie so. Ich fand immer zum Beispiel aufpassen lustig. Aufpassen! Aufpassen! Das fand ich, habe ich immer geschrien so. Ich muss ja sagen, ich war übelst so dieses Klischee auf der kleine Sommersprossen freche Dubliner Stadtkind halt, ne? Ja. Also alle meine Freunde waren auch super frech, super laut. Das ist eine ganz andere, also die Kids sind auch ganz anders in dem Land sozusagen. Also ja. Zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, in Dublin, da so in der Gegend. Und ja, das war dann, das war auch für viele Deutsche am Anfang ein bisschen too much, glaube ich.
Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Es ist soweit, eine neue Folge und heute gibt es eine ganz großartige Premiere, denn heute ist jemand zu Gast, bei dem ich den meinen persönlichen Versuchsaufbau dieses Podcasts komplett über Bord geworfen habe und alles neu gemacht habe. Er ist Moderator, er ist Kollege, vor allem ist er aber ein ganz großartiger Freund. Herzlich willkommen, Donny O'Sullivan.
Hallo. Okay, hast du einen Plan? Achso, ich will ja, mach's erstmal, ja?
Ja, das Ding ist, normalerweise bereite ich mich krass vor auf die Gäste, ne? Also so, ja. Weil ich versuche so zu recherchieren, Sachen, die man nicht so über die weiß oder die, ja. Die irgendwie überraschend sind und so. Bei dir ist ja nicht nur den Namen zu googeln ein Pain in the Ass, weil ja. Es halt wirklich viele Donny O'Sullivans gibt, ja. Die aber alle nicht in Deutschland sind. Aber vor allem kennen wir beide uns so gut, dadurch, dass wir seit Jahren Gästeliste Geisterbahn zusammen machen, ja. Und irgendwie befreundet sind, dass es mir super weird vorkam, mit dir jetzt hier so ein vorbereitetes Biografie-Interview, ja. Zu machen, wo, ja. Ich dich so die Dinge abfrage, die ich sowieso schon, ja. Weiß und die wir irgendwie schon tausendmal in der Gästeliste besprochen haben. Deswegen habe ich wirklich seit ungefähr einer Woche, weiß ja schon was länger, dass du kommst, aber seit einer Woche habe ich dann so angefangen, mich auf die ganzen Aufzeichnungen vorzubereiten. Ja. Und bei dieser Sendung habe ich die ganze Zeit gedacht, fuck, was mache ich? Und dann habe ich so mit Maria gesprochen, Maria so, ja, das hören ja jetzt nicht nur Gästeliste, höre, mach das so wie immer und so.
Ja.
Aber das schien mir irgendwie Quatsch, weil, ja. Natürlich werden jetzt wahnsinnig viele Gästeliste-Hörer dieses Gespräch sich anhören. Auch ein paar, die nicht Gästeliste-Geisterbahn hören, der Podcast, ja. Den wir zusammen machen mit Herrn. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich guck einfach mal, was ich alles über dich weiß. Mhm. Weil wir machen seit 5 Jahren diesen Lava-Podcast und ich habe das Gefühl, ich kenne deine Biografie in- und auswendig.
Ja.
Und deswegen habe ich mir heute keine Notizen gemacht.
Also erstmal muss ich zu meiner Verteidigung sagen, so viele Donny O'Sullivans gibt es nicht, wenn man die, ja. googelt. Ja? Also mal ganz ehrlich, also da bin ich schon direkt, werde ich hier mit so einer Beleidigung, also quasi meiner Ehre. Ja? Also mir haben ja schon ein paar andere Leute berichtet, dass sie mich gegoogelt haben. Ich würde es ja nie selber machen.
Natürlich nicht.
Aber mir wurde da berichtet, dass ich dann doch in Deutschland zumindest relativ weit oben auftauche. Ja, ja. Wenn man es richtig, oh Gott, nee, das ist ja übelst unsympathisch. Ich komme nochmal rein. Nee, aber ich habe aber trotzdem verstanden, was du sagen wolltest. Finde ich völlig in Ordnung, ja. Also klar, also was willst du für, ich meine, was haben wir jetzt noch nicht besprochen? Aber was weißt du denn über mich?
Das wäre weird, ne, wenn ich jetzt einfach sagen würde, Donny O'Sullivan, du bist, und dann gucke ich meine Notizen an, ja. In Irland, bist du in Dublin geboren?
Ja, ich bin in Dublin geboren.
Gibt ja eigentlich nur Dublin in Irland.
Ja. Ach, ist das so ein, ja, okay, machst du so Kurt Krimmer-mäßig hier, oder was?
Nein, überhaupt nicht, es ist wirklich nicht, ich will das, vor allem, das Besondere an dieser Sendung ist, wir wollen ja immer, dass die Gäste sich wohlfühlen, jeder, ja. soll sich hier wohlfühlen,
ja.
deswegen versuchen wir es den Gästen so schön wie möglich einzurichten,
ja. Ja.
Einmal fragen wir nach Snacks, du wolltest Coke Zero und wir haben für dich ganz spezielle Lachgummis,
die sind die besten, Alter.
Lachgummis, ja. Softies, rote Beeren.
Ja, rote Früchte.
Rote Früchte.
Hast du die mal probiert?
Nee, noch nicht.
Die sind der Hammer. Ja, haben wir hier extra Frühstück. Ja, ich hab noch einen nüchternen Magen gerade. Wir sind ja im Morgen sozusagen. Ja. Und ich mach gerade ich mach gerade so eine. Oh Gott, du musst schon lachen, bevor ich sag. Ich mache eine gesunde Woche.
Ah, ja.
Ja. Und ich bin ja irgendwie kein Frühstücker und jetzt habe ich da, jetzt ist das wahrscheinlich umsonst geholt worden, ich kann mir jetzt nicht auf dem leeren Magen, nüchternen Magen Softie. Gelatine reinhauen, aber nehme ich aber mit, kann ich ja mitnehmen wahrscheinlich.
Okay, kannst du mitnehmen. Du bist ja auch immer, du bist so ein Picky Eater, ne? Eigentlich.
Ja, nee, ich war immer super krasser Picky Eater. Ich habe immer so meine Mutter musste mir auch immer so zwiebeln und so unterjubeln und so, also richtig so, so verstecken irgendwie. Und ich habe dann sogar so gehabt, dass ich dann, also die hat manchmal so zum Beispiel so bulettenmäßig was gemacht oder keine Ahnung, halt so Fleischkügelchen oder sowas. Ja. Und die haben mir richtig geschmeckt und ich habe dann trotzdem so Pool so geguckt und dann gesagt, guck mal, da sind ja Zwiebeln drin, das esse ich nicht. Ja. Habe aber trotzdem schon zwei gegessen mit so, ist ja übelst lecker. Also richtiges Arschlochkind-mäßig eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber nee, also ich war ziemlich lange ziemlich picky, aber bin ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich würde es eher anders beschreiben. Ich habe krasse Gewohnheiten sozusagen beim Essen. Also ich bin zum Beispiel kein Frühstücker. Ja. Das ist ja etwas, was, glaube ich, gerade auch in Deutschland öfter mal so zu Aufsehen führt. So wie jetzt, ja, ich habe mir den Tisch schon gedeckt, Bohnenbrötchen, Butter und schön mal Marmelade und so. Ich bin da immer, nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Ire in mir, weil wir frühstücken zwar auch gerne, aber wir haben ja ein bisschen, bei uns ist ja alles ein bisschen umgedreht. Wir essen ja morgens sehr, sehr deftig. Ja. Irgendwie mit so Eierspeck und allem Möglichen und irgendwie Kartoffelpuffer und so. Und dann eher mittags ein bisschen leichter und dann eher wieder nachmittags oder abends was Dinner. So. Ja. Und deswegen, also, und ich habe auch das Ding, immer wenn ich frühstücke, dann kriege ich so ein Energietief.
Ja.
Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich lebe viel zu lange darüber, dass ich nicht frühstücke. Das eigentlich ist so krass ist das nicht.
Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die nicht frühstücken. Ich glaube aber, dass sozusagen der Trick bei vielen Menschen ist, weil dieses Energietief kennt, glaube ich, jeder. Also gerade wenn man ordentlich frühstückt und fett frühstückt. Ich glaube, die Leute haben sich total angewöhnt, das dann mit Kaffee gegenzuarbeiten.
Ja, ja,
sozusagen.
Ja.
Beim Frühstück schon. Ja. Also so das Tief schon beim Frühstück aufzufangen mit Kaffee.
Ja, aber dann kriegt man so eine weirde, dann ist man so, da muss man auf Klo und so. Dann ist man
kriegt man auch so einen Flattermagen.
Ja, kriegt man so einen Flattermagen. Und das Schlimmste sind ja die Leute, finde ich, immer die so mit Kaffee und Kippe morgens so. Ja, das hatten wir ja schon mal, glaube ich, bei Gäste des Geistes waren, dass da immer so ein bisschen so eine, offensichtlich so ein Venn-Diagramm zwischen so, wie assi man ist und wie sehr man dazu tendiert, morgens als allererstes eine Zigarette und ein Monster Energy aufzumachen oder so, ja. Aber ja.
Ja, das ist ja dann auch, das ist ja vor allem, wenn man Kaffee und Kippe morgens als erstes braucht, ist ja dann wirklich so ein Double Shit, Verstärker.
Ich glaube schon, wirkt beides abführend. Aber naja, von daher erstmal, jetzt erst recht keine Gummis.
Aber das stimmt, das ist mir auf Tour auch schon immer aufgefallen, dass für dich, also manchmal treffen wir uns beim Frühstücksbuffet, aber meistens gibst du das auch einfach, weil du keinen Bock darauf hast, zu frühstücken.
Ja, wahrscheinlich auch, weil ich immer noch so ein bisschen den Schlaf gerne noch mitnehme, so, den man dann noch
das
so ausweitet.
Das ist etwas, was ich bei dir wahnsinnig beneide.
Warum?
Ja, weil ich habe mittlerweile, glaube ich, so Ansätze von so seniler Bettflucht, weil ich schaff's kaum noch 5 Stunden am Stück zu pennen nachts oder so. Also 5-6 Stunden sind's, wenn's hochkommt.
Ja.
Freue mich immer, wenn's mal länger geht, aber du hast so einen Schlaf, der irgendwie durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es liegt ja daran, dass ich ja meistens dann auch erst um 4 im Bett bin und dann oder 5, wenn es in Köln ist. Und dann, weißt du, das ist im Endeffekt wahrscheinlich dann das Gleiche. Aber nee, ich will immer, dass ich reize das gerne aus bei den Hotels, wie lange man irgendwie drinbleiben darf. Ich mache ja auch öfter mal, dass ich beim Einchecken schon so frage mit so einem Augenzwinkern so, na, wie sieht's aus, bisschen late geht hier was?
Führt bestimmt zu guten Reaktionen bei den Rezeptionisten.
Ja, also jetzt, wo du sagst, muss ich mir vielleicht das Zwinkern abgewöhnen dabei. So, ich strecke auch so ein bisschen die Zunge dabei, immer so, late. Wie sieht's aus, late, check out. Late. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das late auch so sage. Late, check out. So übertrieben lang. Na, wie sieht's hier aus mit late, check out. Nee, aber ich mache das ganz gerne. Ich habe da auch, wir haben ja durch unser Tourleben und so und generell durch unseren Job ja irgendwie, dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass man jetzt durch Corona jetzt nicht mehr gerade, aber viel unterwegs. Also die letzten paar Jahre war ich aber viel unterwegs und auch viel in Hotels und sowas. Und da wird man halt so, ich mag auch, dass man da so ein bisschen Profi wird bei so Kleinigkeiten. Ja. Weißt du? Ich war früher immer so, wenn ich irgendwo hingekommen bin, gerade sowas. Hatten wir auch oft dazu als Thema bei unserem Podcast so mit Sauna oder sowas oder Therme. Ja. Das sind ja immer oft so gute Stories bei der ersten Erfahrung, weil man halt so Noob ist. Ja. Und ich liebe das aber, irgendwo Profi zu sein. So. Einfach aber nur, weil es durch Lebenserfahrung kommt. Sei es so allein sowas wie, wenn mich irgendwie Leute, die noch nicht lange in Berlin wohnen, so fragen, welche U-Bahn? Und dann so, oh, da hole ich so gern aus. Und nee, jetzt nimmst du U2 bis Rosenthal, dann nimmst du natürlich eine Gis. Weißt du, so. Und dann fühle ich mich so geil, weil ich irgendwie so weil ich was weiß. So. Oder, ja. Was Taxifahrer ja lieben, wenn ich denen sage, dass man da woanders war. Das lieben die ja sofort. Ja, ja geil. Ja. Richtig geil. Hättet ihr auch nicht gedacht so. Und dann sage ich das. Und so geht es mir halt auch ein bisschen bei Hotels mittlerweile, dass ich so, also warte mal, aber nicht, dass der Rumlauf von allen so sagt, hey, so geht es hier nicht. So die so reingehen bei den Leuten, die da irgendwie die Betten machen, dann so, hey, das musst du anders machen, das musst du so die Decke nehmen und so ausdickst du. Oh nee. Und nee, aber ich mag das, dass ich da so die Kleinigkeiten weiß und dass ich eben sowas weiß, wie halt, ja, also gibt's hier ein Late und so mit so einem, ich meine, das Augenzwinkern mache ich natürlich nicht, aber das ist so eine Art Augenzwinkerfrage, weil das ist so ein bisschen wie, gibt's noch was hinten, hast du noch hinten noch was
da? Das ist so eine Art Cheat, so ein Lifehack.
Ja, ist ein kleiner Lifehack sozusagen, genau. Also meistens kann man das wirklich, wenn man das nett und einfach mit einem gewissen Grad an Empathie und einfach ein bisschen Höflichkeit sagt, sind die fast immer, sagen so, ja, können wir machen, so, ja. Sagen sie 14 Uhr. Weil die müssen das ja im Endeffekt ja nur in ihrem System wahrscheinlich gucken, wo dann die Leute, die irgendwie putzen, langfahren morgens. Und wenn die sieht, ja, die sind eh bis da noch nicht in 16 Uhr, können sie bleiben hier außerhalb, sie sind ja Freund des Hauses. So, und jetzt bitte lassen sie unsere Bettwäsche in Ruhe.
Es gibt doch auch, gibt es bei McDonald's oder Burger King oder so, ich weiß nicht, ob es das auch nur in Amerika gibt oder so.
Gibt es auch einen Late-Checkout, klar.
Nee, da gibt es so einen speziellen Burger, den man nur kriegt, wenn man von dem weiß und den dann bestellt. Mm. Also der steht nirgendwo auf der Karte. Und man muss davon wissen und dann, der hat so einen speziellen Namen, keine Ahnung wie.
Ja.
Und den muss man dann sagen und dann kriegt man den. Aber der ist halt so super, der ist halt geheim eigentlich.
Ich weiß, wie der heißt. Flup, flap, fliebidi-flup, fliebidi-flup, flup, flup. Und du musst auch so diesen scheiß Tanz dazu machen.
Aber das gibt's auf jeden Fall irgendwo. Es ist ja auch, Hotel ist ja auch so, ich finde Hotel so geil, weil was ich daran so genieße immer, ist dieses Unbefleckte. Das hat ja so ein Gefühl von so einem unbefleckten Raum, wenn man reinkommt.
Naja, hast du schon mal so eine Schwarzlichtlampe
benutzt? Ja, das darf man auf keinen Fall machen. Aber man hat das Gefühl von so einem unbefleckten Raum, den man dann so versucht, innerhalb kürzester Zeit zu seinem Raum zu machen.
Ja.
Das finde ich irgendwie so ein gutes Gefühl.
Krass, da sind wir genau andersrum. Also da bin ich gar nicht so. Ich mag ja genau dieses Unbefleckte und das will ich immer so möglichst, wie nur geht, beibehalten.
Ja.
Ich mag es auch nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt schon so auspacke und so und dann irgendwie schon nach einer Stunde mich so umsehe und sage, hey, das ist ja jetzt hier, sieht ja wie bei mir zu Hause aus. Das ist nicht mehr so schön aufgeräumt. Und ich mag es auch gerne bei diesen King-Size-Betten dann die eine Seite gar nicht zu berühren.
Wirklich?
Ja. Einfach so nur auf der einen, weil ich schlafe immer gerne so auf der, wenn ich vorm Bett stehe, sagen wir mal, wenn ich auf das Bett gucke, vom Bett Fuß aus, die linke Seite.
Also quasi immer die zum Raum.
Die ist nicht immer zum Raum, nee. Also die ist eigentlich eher oft zum ich glaube, es kommt immer auf das Gebäude an, oder?
Ja, stimmt. Bei mir sind gerade alle Hotelzimmer in meiner Fantasie. Ja. Sind alle linken Seiten zum Raum und alle rechten zum Fenster.
Du wärst auch so mega der schlechte Navigator auf so einem Schiff. So, Herr Bucke, wer unser Kompass ist kaputt.
Steuerbord, keine Ahnung.
Warten Sie mal, ich muss mich kurz hinlegen. Also wenn das jetzt hier links ist und das Hotel ist im Norden, dann sind wir jetzt im Osten, Leute.
Ja. Also ich finde immer die Seite zum Fenster natürlich. Ich glaube, das machen die
meisten. Das ist meistens,
oder?
Ja, die. Ja, ich glaube, das ist auch meistens die zum Fenster. Ich bin ja so Feng Shui-mäßig dann einfach, weißt du.
Ja. Das heißt also, du darfst nicht. Wie ist bei Feng Shui, darf nichts zur Tür ausgerichtet sein.
Genau,
oder so,
genau.
Ne?
Ja, ja. Und genau. Und es muss halt so. Ich glaube, du brauchst auch immer mindestens einen Traumfänger im Raum. Ja. Dann hast du.
dann
ist es Feng Shui.
Klassischer Feng Shui.
Genau. Und einen so einen alten chinesischen Mann in der Ecke, der so die ganze Zeit sein Bart so streichelt. Schlaf jetzt.
du bist in Dublin geboren und bist ja auch so die ersten Jahre in Irland aufgewachsen, ne?
Genau, ja, ja.
Was ich immer so geil finde, diese Storys, die du immer so ein bisschen anklingen lässt bei der Gästeliste, was aber etwas ist, was mich bis heute zutiefst beeindruckt, ist, dass ich glaube, dein Onkel oder so war der irische Außenminister.
Ja, also also das war immer meine Annahme. Also es ist mehr oder weniger so.
Ja.
Das politische System ist halt ein bisschen anders. Also er war nicht der Außenminister, sondern der Junior Minister for Foreign Affairs. Also quasi Junior Minister habe ich auch bis heute nicht so ganz verstanden. Ist zwar schon Minister, also der ist da auch bei uns da im Haus von meiner Tante. Also das ist der Mann der Schwester meiner Mutter. Also die Art Onkel sozusagen. Und diese Tante.
Also Onkel.
Ja, genau, aber halt. So auf der Heiratsseite sozusagen.
Ach so, okay,
nicht,
ja, verstehe.
Nicht blutsverwandt.
Ja, da macht man eigentlich keinen. Machst
ja,
du den Unterschied zwischen
keine Ahnung. Ja, wir Iren, wir sind da, wir haben doch unsere Rituale so.
Ja, ja.
Da kommt da so ein keltischer Hammer und dann muss man sich so Blut.
So lange auf den Arm hauen mit dem Hammer, bis das Blut
genau,
rauskommt.
Genau, und dann so Guinness sich so über den Kopf schütteln und so und irgendwelche keltischen Sachen Richtung Mond rufen und dann. Ja. Nee, Also diese besagte Tante ist halt so ein bisschen wie so meine zweite Mutter so mäßig. Also ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis mit der ganzen Familie da drüben, auch ja. mit meinen Cousins da, den Söhnen von denen.
Das sind die, die man manchmal so sieht, wenn du nach Irland fährst, ne? Wenn du da immer so Musik macht und so.
Genau, und die beiden Cousins zum Beispiel sind auch krasse Musiker. Der eine ist ja, heißt David Kidd, der hat auch ein paar Alben rausgebracht, auch mal so eine goldene Schallplatte gemacht in England und sowas und war auch bei Warner oder so gesigned und alles mögliche. Also es ist irgendwie eine krasse Familie irgendwie und deswegen habe ich da viel erlebt in jungen Jahren, weil ich da viel mit durfte zu, weiß ich nicht, zu irgendwie Backstage auf großen Festivals mit dem Cousin als irgendwie 12-Jähriger und so und eben halt auch mit dem Onkel und der war ja also Junior Minister for Foreign Affairs und da ist halt krass, in der Bude hängen halt wirklich so Bilder mit er und Bill Clinton und so oder Nelson Mandela hat er zum Beispiel ein gutes Verhältnis gehabt tatsächlich und die haben auch, und der hat erzählt dann auch so Stories, wie die halt bei ihm zu Hause in Südafrika essen waren mit seiner Frau und Nelson Mandela und so und die haben da halt, wie krass ist das so?
Ja, absolut.
Weil ich glaube, der war auch, sein Hauptaugenmerk war halt die Entwicklungshilfe in afrikanischen Ländern.
Ja.
Und ich habe ja keine Ahnung von Politik, wie du weißt, aber ich habe, glaube ich, eine gute Menschenkenntnis. Und mein Onkel ist wirklich ein absolut feiner Kerl so. Also wirklich überhaupt nicht, glaube ich, das, was oft, was man so vielleicht denkt von Politikern und so. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland und überall auf der Welt immer wieder Ausnahmen. Also Leute, die einfach wirklich das machen, weil sie irgendwie was
aus Überzeugung
bewegen wollen. Und vielleicht aber auch, ja natürlich, auch Karriere kannst du natürlich auch machen in der Politik. Mhm. Aber das ist echt ein feiner Kerl und der hat immer gute Werte gehabt und mir auch immer gute Werte vermittelt. Und ich fand es immer cool, das mitzuerleben, wie er da sich halt einsetzt, auch gerade für afrikanische Länder und so, dass da irgendwie was passiert und so, genau. Und das, genau, also das ist diese, das habe ich über die Jahre immer wieder gesagt, Außenminister, aber das war ja nicht sozusagen als so flunkernd oder so, ich habe es einfach nicht besser gewusst, aber es ist im Grunde das.
Ist ja also, krass, eine Art Außenminister.
Als Beispiel, was ich zum Beispiel auch mal krass fand, als er Junior Minister für Foreign Affairs war, war es zum Beispiel so, ich wurde dann auch vom Flughafen abgeholt, wenn ich dann wieder rübergeflogen bin, richtig so im Diplomatenausgang und sowas. Und da war dann auch ein Fahrer, der bewaffnet war, der mich gefahren hat und sowas.
Aber das ist ja voll krass. Ja. Also Spezialausgang am Flughafen, wo sonst keiner durch darf.
Genau,
und so.
Genau. So, wo es super schnell geht und wo du irgendwie dann so einfach so durchgewunken wirst und dann sofort in das Auto, was übrigens in Irland dann halt nicht wie in Deutschland eine S-Klasse ist, sondern halt so ein Renault Clio. Mehr oder weniger. Aber halt, das fand ich auch, weiß ich noch, dass ich das so faszinierend fand, weil nämlich die Leute, die halt dann für solche Minister arbeiten, sind fast immer, glaube ich, oder müssen sein Ex-Polizisten oder sowas. Ja. Und die sind dann halt auch bewaffnet und die haben irgendwie so eine Art, das sind wie eine Beamtenfunktion und sowas.
Ja.
Die sind so eine Art Personenschutzfahrer, alles mögliche und so. Und das fand ich immer cool. Mit denen hatten wir mal ein gutes Verhältnis, mit diesen Fahrern, die waren immer cool. Die haben immer geile Storys erzählt von früher und so.
Und standen die euch dann immer zur Verfügung oder war es nur so für Flughafen? Also?
Zu der Zeit war da quasi ein, die hatten so zwei Schichten, zwei solche so Fahrer und die waren immer da sozusagen. Krass. Also die waren immer auf Abruf und aber jetzt nicht quasi nur, um mich abzuholen, sondern es war eigentlich eher für meinen Onkel, weil er natürlich immer also wir haben es auch ab und zu in Anspruch genommen, wenn ich dann, wenn wir dann irgendwie in der Stadt was trinken waren oder sowas, dann haben wir schon auch mal, aber wir haben immer da respektvoll damit umgegangen, weil die auch ihre Familien hatten und sowas, die waren jetzt nicht, wir haben die dann nicht irgendwie warten lassen, das klingt auch, allein das klingt schon so dekadent, aber das war einfach eine weirde Situation, halt Politiker halt, ne, und da hast du halt gehabt, wir haben es aber immer geguckt, dass man das halt nicht nutzt für private Sachen, sondern halt, ja, aber war schon krass, ja.
Und was war das waren das für Festivals, wo du dann Backstage warst?
Ja, gute Frage. Ich weiß nicht mehr die Namen, aber ich glaube, ein Festival hieß irgendwie Witness Festivals, aber eher so ein Irland-Ding, was du jetzt wahrscheinlich nicht kennst. Aber da waren auch große Bands, das weiß ich noch. Kann jetzt nicht genau sagen, welche, aber es war auf jeden Fall schon so richtig so mehrere 10.000 Leute Festival und so. Und da waren schon, aber da war ich halt 13, 14 oder so, da habe ich mich auch für andere Sachen interessiert. Ja. Ich gesagt,
boah, hier gibt es unendlich Cola.
Nee, ich habe mich da auch schon für Bier interessiert tatsächlich und für Mädels hauptsächlich. Aber ja, wie du ja weißt, ich bin ja nicht so der krasse Konzert-Festival-Gänger und so. Das war irgendwie nie so ganz meine Welt, ja.
Aber es ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Also ich meine auch, dass du, hast du viel Erinnerung an Irland aus deiner Kindheit, also bevor ihr nach Deutschland gekommen seid?
Ja, schon. Also ich bin ja da zur Schule gegangen auch, so richtig mit Uniform und so in so einer katholischen Schule.
In welchem Alter bist du denn nach Deutschland
dann gekommen? Ich glaube mit, das ist immer so ein Ding, das ist auch oft so ein Thema. Ich glaube, ich dachte immer mit 8, das habe ich immer so kommuniziert, aber meine Schwester hat irgendwann gesagt, nee, du ziehst dir die ganze Zeit für eine Scheiße, du warst 7. So, aber mein Gott, 7 oder 8.
Ja.
Aber ja, naja gut, in dem Alter ist der Unterschied zwischen 7 und 8 dann doch schon was größer. Aber ja, so ungefähr, so zu, ich glaube, als ich 7 oder 8 war. Also ich war halt schon ein paar Jährchen in der Schule da, weil man da, in Irland wird man deutlich früher, geht man schon sozusagen in die richtige Schule.
Hm, so also eine Preschool und so.
Genau, es gibt so eine Art wie Kita und dann ist eigentlich da schon so eine Preschool und das ist aber wie diese Preschool ist eigentlich schon in so einer Schule. Hm. Und dann ist man auch schon das erste, ich war im Secondary Year, glaube ich, da, also das zweite Jahr, wo man schon so mit Uniform und so in die Schule geht und so. Und da, das hat mich auch natürlich fertig gemacht damals, weil ich halt da schon Freunde gefunden hatte und so. Klar. Das war schon auch ein großes Thema bis heute in meinem Leben, weil man da rausgerissen worden ist und so. Aber naja, ich will jetzt da nicht so tiefenpsychologisch werden, aber das ist schon so eine Sache. Also ich glaube, daher rührt auch oft so meine Tendenz dazu, irgendwie zu sagen, ja, die Deutschen sind so und so und bla bla. Weil das ist ja nicht irgendwie so eine innerliche Abneigung gegen Deutschen gegenüber, sondern das ist eher so, ich habe halt einfach eine andere Perspektive mitbekommen, von einem anderen Land einfach relativ prägend. Ja. Und das kriegst du ja nicht raus aus dir. Das heißt, du hast es immer in dir drin und das heißt, du hast auch automatisch oft bei so Alltagssachen, die vielleicht für Deutsche schon immer, als sie auch klein waren, sozusagen mitbekommen haben, ist für dich oft schwierig, weil du immer das Gefühl hast, du bist eigentlich kein, du gehörst hier nicht her, so, weißt du? Ja. Weil du das einfach anders erlebt hast und auch anderen Umgang mit Menschen sozusagen gewohnt bist aus deinem Land, so. Und das ist halt immer schon wieder, das zieht sich ein bisschen durch mein Leben, dass es für mich manchmal schwierig ist, so dann immer noch, obwohl ich schon so früh weg war da, ja.
Das ist ja dann auch, wenn man dann so jung irgendwie dann auch noch in ein neues Land kommt. Also ich meine, Deutsch, konntest du dann schon Deutsch? Nö, noch nicht.
Nee, also, gar nicht.
Das war ja dann wahrscheinlich doppelt heavy irgendwie dann hier an die
Schule. Ja, meine Schwester und ich, das weiß ich noch, wir haben, das war so, dass meine Mutter hat halt so einen Deutschen kennengelernt aus Tübingen und zu dem sind wir halt gezogen dann. Die haben sich irgendwie verliebt und dann war das, mit meinem Vater war eh schon dann nicht mehr irgendwie, die haben sich schon getrennt gehabt. Ja. Und das weiß ich noch, dass wir halt nicht den einfachen Weg genommen haben nach Deutschland, sondern wir sind mit dem Auto gefahren halt, weil wir lauter Sachen noch mitnehmen mussten und wir sind diesen ganzen Weg so richtig mit Fähre nach England, dann Fähre von England nach Dings und also das Ganze, oder warte mal, wir sind glaube ich direkt Fähre nach Frankreich, ja genau, wir sind Fähre nach Frankreich von Irland und sind dann Frankreich nach Deutschland gefahren, also Ewigkeit mit dem Auto und ich erzähle das deswegen, weil in der Zeit, weiß ich noch, haben meine Schwester und ich immer hinten so Kassetten gehört, so Lisa und Tina gehen in den Laden, so irgendein Scheiß war das, wo man dann so die und da weiß ich noch, habe ich immer so, fand ich Wörter lustig irgendwie, da habe ich dann immer rumgeschrien als Kind irgendwie so. Ich fand immer zum Beispiel aufpassen lustig. Aufpassen! Aufpassen! Das fand ich, habe ich immer geschrien so. Ich muss ja fragen, ich war übelst so dieses Klischee auf der kleine Sommersprossen freche Dubliner Stadtkind halt, ne? Ja. Also alle meine Freunde waren auch super frech, super laut. Das ist eine ganz andere, also die Kids sind auch ganz anders in dem Land sozusagen. Also zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, in Dublin, da so in der Gegend. Und ja, das war dann, das war auch für viele Deutsche am Anfang ein bisschen too much, glaube ich.
Ist das denn eigentlich, wenn man sich dieses Dublin, das ist ja dann, was ist frühe 90er oder was, als du da zur Schule gegangen bist, Anfang 90er oder so, muss ja gewesen sein. Ist das, glaubst du, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch jetzt einfach aus so einer, bei mir aus so einer von Außenperspektive völlig übertrieben gedacht, aber ich habe mir das immer so vorgestellt, gerade Irland und auch Dublin, also auch mit diesem ganzen Konflikt, den Irland ja auch sein Leben lang begleitet hat, dass das irgendwie auch nochmal so eine, irgendwas mit der Stimmung der Leute macht, der Menschen macht. So eine Angst oder so, keine Ahnung.
Nee, kann ich dir gar nicht sagen. Also würde ich jetzt komplett, nö. Ja. Also aus meiner Perspektive kann ich es nicht sagen. Ja. Erstens zu jung gewesen, zweitens, ich meine, ich bin ja danach immer mindestens einmal im Jahr zurück nach Irland gegangen, aber also ich kann für mich nur sagen, ich habe in Dublin nichts davon gemerkt. Ja. Also und ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen später. Ja. Ich glaube, die Troubles waren ja eher Ende der 80er oder in den 80ern sozusagen, vor allem auch in den 70ern und aber ich finde es cool, dass du es
überwunden.
Ja, aber ich finde es cool, dass du es ja trotzdem so ehrlich einordnest und einfach sagst von außen. Und deswegen, so ist ja cool, wenn man da mal fragt. Ich kann es ja sagen, so. Ja. Also ich glaube, das war einfach jetzt für Leute, die in der Republik und vor allem in Dublin gewohnt haben, gelebt haben, echt nicht so ein großes Problem, weil ich hatte auch da Kumpels, die Protestanten sind und so. Das war einfach nie ein Thema. Also das ist kein Problem. Ja. Für mich zumindest.
Und dann seid ihr durch schöne Frankreich gefahren, um dann in Stuttgart zu landen.
Ja, genau.
Oder beziehungsweise in Böblingen sogar. Tübingen. Tübingen, Entschuldigung. Verwechsel ich immer, darf man natürlich gar nicht.
Ja.
In Tübingen gelandet. Das ist ja dann auch für ein Dubliner Stadtkind wahrscheinlich erstmal ein kleiner Kulturschock gewesen.
Ja. Naja, ich kann mich gar nicht so, ich glaube, ich bin ja auch so jemand, der sich nicht gut erinnern kann an so Jugendgeschichten. Wo ich immer manchmal denke, ist das mit Absicht oder ist das unabsichtlich? So, war da irgendwie mehr, von dem ich nichts weiß? Hoffentlich nicht. Aber ich glaube eher nicht. Nee, aber ich glaube, mein Gedächtnis ist einfach, ich glaube so ein bisschen, ich gehe stark davon aus, dass ich irgendwie ADHS habe oder so. Und das ist dann deswegen wahrscheinlich, dass ich mich nicht so viel erinnern kann. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, also wie gesagt, war ich ja ziemlich jung und ich bin dann auch recht, also eine Sache kann ich mich sehr gut erinnern, das fand ich auch cool, es gab so ein Sommerlager, das hieß Spatzennest, das war immer im Sommer, ja. Wo ich dann natürlich Jahre später gecheckt habe, da schicken halt die Eltern ihre Kinder halt hin, um ihre Ruhe zu haben den ganzen Tag. Aber da war es cool, weil da habe ich halt andere Kinder kennengelernt und das war alle im gleichen Alter und das war, glaube ich, das Alter, bevor man halt irgendwie schon Vorteile hat oder sowas und da war eigentlich alles cool, da hat man einfach so als Kinder, sind ja eigentlich, ist ja easy, unter Kindern kann man, ich glaube, es wird dann erst schwierig, wenn man ein bisschen älter wird und dann wird's da, dann fängt es an, so nervig zu werden so irgendwie, ne, weil Leute dann so ein bisschen Arschlöcher werden und so, aber wir haben ja, so.
Wenn andere Sachen wichtiger werden, wenn irgendwie Mädels und sowas, dann
genau, wenn der Staudamm unten nicht so mehr so wichtig ist sozusagen, also warte mal, das klang jetzt falsch. Nee, man hat ja wirklich immer so Dämme gebaut, ist ja so ein Jungsding, glaube ich, keine Ahnung, deswegen weißt du, was ich meine, aber ja. Als der Staudamm unten dann nicht mehr wichtig war und der nächste, als der, und sich das unten bei uns gestaut hat im Damm, dann war es, oh Gott.
Ja, da ist, der da Übergang, steckt was drin, da arbeitet was noch ein drin. Bisschen dran.
Da, ich gehe da nochmal in Writers Room, da ist einer.
Aber das kann ich habe das auch, ich war viel auf so Jugendfreizeiten. Ich habe das auch immer total genossen, ja. Weil das, also ich fand es eigentlich auch ganz gut, von den Eltern weg zu sein, um da so ein bisschen so seine Ruhe zu haben und machen zu können, was man will.
Ja, ich fand es auch gut. Und da habe ich auch Deutsch gelernt sozusagen da und so, ja, und da habe ich halt das halt so aufgeschnappt und das, ich habe dann super lang auch gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie, weil meine Schwester war dann auch schnell und dann haben auch immer viele Leute immer wieder, gerade am Anfang gefragt, ja, wie schnell du das gelernt hast und so, und dann dachte ich immer, hä, okay. Und dann habe ich aber ein paar Jahre später erfahren, das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach, das sind so bestimmte Jahre, wo das Gehirn einfach dafür so offen ist noch sozusagen, wo quasi so ein Slot noch frei ist und du das einfach füttern kannst mit und relativ einfach Sprachen lernen kannst. So. Also es war jetzt irgendwie kein krass besonderes Talent oder sowas. Das ging einfach, ja.
Und ich meine dann irgendwie Grundschule und irgendwie schön in Tübingen eingelebt und da irgendwie natürlich dann wahrscheinlich auch relativ schnell Freunde gefunden und irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut.
Ja.
Wie war eigentlich immer dein Verhältnis? Deine Schwester ist, glaube ich, irgendwie 5 Jahre älter als du oder so, die Ecke, ne? Irgendwie.
Genau, ungefähr, ja.
Mhm. Und war das irgendwie, das ist, glaube ich, ein okayer Altersunterschied, oder?
Ja.
Also, dass die auch sich so ein bisschen verantwortlich für dich gefühlt hat.
Ja,
manchmal.
Wir haben viel gestritten auf jeden Fall.
Habt ihr?
Ja, extrem viel gestritten, meine Schwester und ich, ja.
Ich dachte, das wäre so ein Alter, wo man dann quasi so da drüber steht. Also, sie ist ja 5 Jahre älter als du.
Ja.
Und dass die dann so denkt, ja komm, der Kleine.
Nö, wir haben uns immer viel gestritten, aber das ist jetzt nichts Schlimmes, also über die Fernbedienung und über, keine Ahnung, wir sind so ein bisschen unterschiedlich auch komplett, ja.
Und als es dann irgendwie auf die weiterführenden Schulen ging und dann irgendwie man so ein bisschen älter wurde und andere Sachen interessanter wurden, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, wenn wir so bei der Gästeliste über alte Schulstories reden und so, du warst ja dann auch auf dem Gymnasium, dass du schon, also ich meine, ich war ja zum Beispiel auch immer Klassenclown, ich habe ja ohne Ende Einträge kassiert im Klassenbuch und so, und das ist ja bei dir, glaube ich, nicht unähnlich gewesen.
Ja, genau, es war genau gleich. Vielleicht war ich stark davon aus, dass es schlimmer war, ehrlich gesagt.
Ich hatte eine Schulkonferenz.
Ich hatte auch eine Schulkonferenz. Ja. Ich hatte also eine Klassenkonferenz auf jeden Fall und ich bin ja von der Schule geflogen und so. Also du kannst da ganz einpacken. Ich war auf jeden Fall schlimmer als du. Also ganz ehrlich, 8. Klasse war wirklich Horror. Auf dem Kepler-Gymnasium in Tübingen. Liebe Grüße, nicht schlimmste fucking Schule ever überhaupt. Also die schlimmsten Lehrer, also zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber...
Aber glaubst du jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt ein bisschen älter und weiser ist, dass es an der Schule und den Lehrern lag, oder glaubst du, dass es an dir lag?
Ja, also finde ich eine gute Frage. Eine Frage, über die ich schon oft nachgedacht habe und kann ich wirklich mittlerweile ziemlich sicher beantworten mit sehr Großteil der Lehrer tatsächlich. Mhm. Also 100% eine Grundlage muss da sein von dir selbst als Kind, dich daneben zu benehmen so. Und gerade mit dieser Weisheit, die du schon angesprochen hast, kommt ja eben aber auch oft nicht die Gewissheit, aber so die Einsicht oder das Wissen, dass man ja irgendwann so merkt, ja, ich war ja nicht grundlos so, da war ja irgendwas im Argen. Also ich habe ja nicht, man ist ja nicht als Klassenclown unbedingt geboren. Ich glaube, du hast ja auch eine relativ behütete Kindheit gehabt und so und du warst trotzdem Klassenclown, könnte man jetzt denken so, ja, aber Nils war doch auch ein Klassenclown. Mhm. Es kommt ja darauf an, ich war ja auch rebellisch so, also ich habe auch einfach auch Scheiße gebaut, extra, so neben der Schule auch und so und irgendwie, ich war da schon ein bisschen problematisch und das Ding ist, warum ich das dann auf die Lehrer schiebe, sozusagen auch zu einem Großteil, ist, dass die zu der Zeit einfach nicht damit richtig umgegangen sind mit solchen Kindern so. Und ich sage das nicht jetzt aus eigenem Groll dagegen oder aus, dass ich das nur aus meiner Sicht sehe und denke, bei mir waren sie irgendwie nicht cool, sondern eher, dass ich hoffe, dass es sich mittlerweile geändert hat. Und ich glaube, es hat sich auch geändert. Aber zu der Zeit in den Mitte der 90er so, also Pädagogik wurde da nicht wirklich groß geschrieben, so. Das war, also die haben mich jetzt nicht irgendwie mit dem Stock geschlagen oder so, aber das war halt eben so, Bestrafung war das Mittel und nicht irgendwie mal zuhören, einfach mal und fragen, also mal die richtigen Fragen stellen, warum man eigentlich so ist, weil ich hatte das super oft, dass ich immer, wenn ich einen neuen Lehrer hatte, dann auf einmal selbst motiviert irgendwie wieder cool war und dann einfach mitgemacht habe und so und dann zack, einmal im Lehrerzimmer, irgendeiner sagt, ja, der ist schwierig, dann auf einmal angesprochen wird, ja, von dir habe ich schon gehört, der aus Sullivan, so, dann bin ich raus, dann bist du bei mir jetzt schon auch wieder so ein Arschloch und bei dir werde ich mich jetzt auch daneben benehmen und so. Ja. Und deswegen war diese Schule besonders kacke da. Aber die nächste Schule, wo ich dann hingekommen bin, die war super. Also das war überhaupt nicht so, es war ein ganz anderer Vibe so und da habe ich von vornherein mich benommen und dann eine Woche lang und habe da auch Scheiße gebaut, aber halt eher so, wahrscheinlich eher so wie du halt, war es so. Also Quatsch gemacht einfach. Viel rausgeflogen, war immer noch im Unterricht und so. Ich habe einfach bis Ende habe ich eigentlich immer Quatsch gemacht. Aber ich war halt nicht so, so wütend, weißt du? Ich war nicht so angry, habe nicht so viel Scheiße gebaut im Sinne von nur, weil ich es jetzt irgendwie rebellieren will und mich missverstanden fühle, sondern weil ich halt einfach gerne Leute zum Lachen gebracht habe, auch in der Schule und so halt.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, glaube ich, eh so ein Schulproblem, dass die also wie du schon sagst, das glaube ich auf jeden Fall, dass die Pädagogik gar nicht darauf ausgerichtet ist, mit schwierigen Fällen in Anführungsstrichen korrekt umzugehen oder sich darauf einzulassen auf einzelne Schüler und gleichzeitig auch irgendwie dieses ganze Schulsystem in Deutschland, diese Verbeamtung der Lehrer, die da einfach, wo man ja bei ganz vielen Lehrern, die so über, weiß ich nicht, Mitte 40 sind,
die haben keinen Bock mehr halt
irgendwann. Sitzen einfach nur ihre Zeit ab und machen jedes Jahr das Gleiche.
Ja, ja.
Und das ist so.
Ja, ich habe auch mein Schwager ist ja auch Lehrer und mit dem habe ich auch das Thema öfter, wenn wir irgendwie essen oder so. Und das ist dann auch, dass er das halt jetzt auch als frischer Lehrer halt auch genauso sieht. Also, und er war auch in der Schule jemand, der auch, also jemand ist, mit dem ich abgehangen bin, so. Also, er hat auch ein bisschen Quatsch gemacht und so. Das war jetzt irgendwie kein so ein Strebertyp oder so. Ja. Also, nicht, dass ich sage, alle, die früher so die in Anführungszeichen Strebertypen, ich meine, man weiß, was ich damit meine, ne?
Ja,
also,
absolut.
Dass die nur die Lehrer werden, sondern.
Ja, die werden alle Polizisten.
Ja, oder? Genau. Aber er ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat auch aufgelegt und so. Ist eigentlich ein cooler Typ, so. Ja. Mit der auch ein bisschen Quatsch gemacht in der Schule. Und der ist jetzt auch Lehrer geworden. Und mit dem rede ich gern darüber, weil er hat natürlich eine besondere Sicht darauf. Und er sagt, das ist halt echt so. Du sitzt da echt in dem Klassenraum da rum und du merkst halt voll, die Leute haben keinen Bock, aber man sieht ja auch selber, dass man wahrscheinlich selber oder man hat Angst davor, sich selber da zu sehen in ein paar Jahren, weil du hast halt einen Plan, den du durchbringen musst und du kannst, glaube ich, nicht jedes Jahr mit super Elan und super krassen Ideen und super creative dein Wissen vermitteln, sondern du musst halt den Stoff den Leuten irgendwie einpauken, so, ne?
Ja. Ja, ich habe das selbst noch so ein bisschen erlebt. Ich habe ja auch mal an einer Hochschule unterrichtet, ein paar Jahre.
Filmhochschule, ne? In München.
Nee, da war ich Student, aber hier in Berlin an der Hochschule der populären Künste war ich mal Dozent für Medienethik.
Ja.
So 2-3 Jahre.
Und was ist Medienethik eigentlich?
Ja, das ist im Grunde genommen, das ist eine gute Frage. Was ist Medienethik?
Also darf ich jetzt was runterladen oder darf ich es nicht runterladen?
Es ist quasi, man muss es eher journalistischer sehen. Also was ist, wie erzählen Medien, wie wahrheitsgetreu können Medien überhaupt erzählen, ist sozusagen Lügen oder Übertreiben nicht etwas, was den Medien sowieso immanent ist und was man richtig lesen können muss und so. Also so eine Mischung aus Medienkompetenz und Medienkritik.
Ich habe das Wort immanent nicht verstanden, habe aber gerade einfach Ja gesagt. Hast du gemerkt?
Nee, kam sehr authentisch rüber.
Dann, ja, Medienethik hast du.
Genau, Medienethik. Also da habe ich das aber auch gemerkt, dass man dazu tendiert, wenn man den gleichen Stoff irgendwie nochmal unterrichtet und nochmal und nochmal und nochmal. Also ich habe, glaube ich, 3, 4 oder sogar 4, 5 Jahrgänge unterrichtet.
Den Elan zu verlieren, so ein
bisschen. Ja, total. Dass du von dieser Anfangsmotivation, die du die ersten 1-2 Male noch hast, dann irgendwann denkst du, so, ja, jetzt habe ich raus, wie ich es erklären kann.
Bist du so Michael Scott-mäßig reingekommen mit so einem Rekorder, wo dann so irgendwie so Eye of the Tiger läuft und sowas? Und so, hast du so in der Mitte so den Leuten so Check gegeben und sowas?
Nee, leider nicht.
Ethik, was ist das? Mit so einer Mütze schräg und so.
Ich glaube, am Anfang war ich noch etwas ambitionierter. Da habe ich auch noch so Experimente ausprobiert, die viel mehr eingebunden haben, aber ja. Du merkst halt irgendwann, dass auch Studenten einfach irgendwie ihre Scheine holen müssen,
ja,
und da irgendwie die Zeit absitzen, und ich habe in so viele einschlafende Gesichter geguckt in diesen Jahren, die da einfach, du merkst so morgens, kommt, ist noch so frisch aufgewacht und so, und setzen sich rein, dann so über den Laufe des Tages gehen dann die Augen immer weiter zu, und wir haben so viele gepennt bei mir im Unterricht, einfach,
aber
kann es ihnen nicht verübeln.
Mich erinnert das, wenn du so erzählst von meiner, ich habe neulich lustiger weil ich mich gerade wieder ein bisschen dran erinnert, meine UdK-Zeit, und ich habe echt gemerkt, wie ich das krass vermisse.
Ja.
Also wo ich echt, das ist richtig, wurde richtig nostalgisch neulich, weil es gibt so einen Meme-Account auf Instagram, den finde ich super, der heißt irgendwie Memes auf visuelle Kommunikation, das ist halt wirklich nur für intern, also es checkt niemand, der nicht sonst am Kleistpark in dieser Fakultät, Universität der Künste gestudiert hat, checkt kein Mensch, aber die es checken, ist es so spot on, also diese Meme-Art kennst du ja, dieses Starter-Kit, so Starter-Paket für und dann halt so diese typischen, so lauter so Sachen, so, oder Starter-Paket für Neuberliner und dann irgendwie so Buffalo-Schuhe und so, oder so ein bisschen Koks und ein bisschen so Sternburg-Bier und so ein Scheiß halt. Oder Neukölln, so eine Bude, Dreier-WG und sowas. Halt. Und sowas gibt's halt mit diesen, da gab es halt bei unserem Studiengang auch. Und da habe ich das so durchgescrollt und mir ist echt aufgefallen, wie ich das mega vermisse, die Zeit an der UdK zu studieren, weil ich ja echt, ich hatte den luxusmäßigsten Studiengang, den man sich vorstellen kann. Also ich musste zwar auch Scheine holen, in Anführungszeichen. Wir waren übrigens, Fun Fact, der erste Studiengang nach der Reform, die überhaupt als Kunsthochschule jetzt anfangen musste, Credit Points zu sammeln.
Okay.
Weil ich war genau einen Jahrgang vor uns, war noch Diplomstudiengang und dann war es Bachelor. Was natürlich voll scheiße ist, weil sonst hätte ich ein Diplom gehabt und so, wie viel cooler ist als ein Bachelor. Wollen wir ehrlich sein, Diplom ist einfach so richtig mit diesem Hut und so und dann so, jo, lassen Sie mich mal ran, ich habe ein Diplom.
Den Hut dann so hochwerfen.
Ja, genau, als einziger, und auch dieses Ding unterm Arm, weißt du, dieses Diplom, also mit so einem roten
mit so einer Kordel.
Genau. Und so ein Rechtsanwaltsrobe auch immer so. Und immer überall so, komm so. Naja, meine Referenzen haben sie ja gesehen. Ne?
Und dann an den Hut immer so hochschnippen. Genau. Die Kappe immer so hochschnippen.
Genau. Nee, du hast immer einen Ersatzhut, du schmeißt immer einen weg. Und dann hast du immer einen Hut, den ziehst du dann schnell wieder auf. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, keine Ahnung, und das war halt, ich weiß nicht, ob du da schon mal in dem Gebäude warst. Warst du schon mal im Kleistpark
Gebäude? Ich war da auch mal bei so einem, eine Freundin von mir, ich glaube die Ex von Weil, die hat da auch studiert, die hat aber irgendwas Künstlerisches.
Also auch da am Kleistpark? Weil es gibt ja verschiedene Gebäude von der UdK, das sind ja überall verteilt.
Ja, ich war in diesem alten riesen Säulengebäude.
Dann warst du bei der Hardenbergstraße sozusagen, da, also beim, in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Du warst da, also
nee, nicht
Westen.
Bahnhof Zoo, nee.
Im Säulengebäude, ja genau. Schöneberg, genau. Also genau. Es ist auch ein altes Gebäude und so, aber ich dachte, du meinst mit den Säulen, weil das ist ja noch krasser, das in der Hardenbergstraße.
Ja.
Nee, ja genau, und ich habe dann irgendwie, das war halt so geil, weil ich halt, also die ersten beiden Semester waren nervig, weil Basics heißt das dann, ja, da musst du halt echt immer hin und dann mit den ganzen Idioten da abhängen, irgendwie, no offense an meine alten Kommilitonen, Leute, aber, das muss ich nämlich zurück, mit den ganzen Idioten.
Aber sag mal, das war visuelle Kommunikation, oder was?
Genau, und das Ding ist, also ich muss jetzt fürs Protokoll das Idioten nämlich zurück. Das war jetzt nicht so. Das war irgendwie, klang jetzt ein bisschen böse, als ich es meinte. Aber ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist so, ja, ich hatte da halt keinen Bock drauf so richtig, weil ich habe super spät angefangen zu studieren und ich hatte schon eine Ausbildung als Grafik, als Mediengestalter gemacht, schon 3 Jahre lang, und habe auch da schon aktiv schon gearbeitet, also für MTV auch und so, und habe da schon so Freelance, so Grafikdesign-Zeugs gemacht. Und mich hat das halt, ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber ich will auch ehrlich sein, mich hat das halt genervt, weil das sind echt die Basics.
So Photoshop, also
da
war halt Basics,
so, ja, so ein bisschen, dann war so Kurse, wo man dann irgendwie so ein bisschen so Sachen ausprobiert. Aber eigentlich im Nachhinein betrachtet war es cool, weil da haben sich erste Freundschaften gebildet und so, mit denen ich teilweise bis heute sehr gut befreundet bin. Weil, ja, aber halt so Erstis halt. Also Erstis-Life so. Und dann auch irgendwie nach der Schule gemeinsam dann zum Döner essen gehen und diese awkward Gespräche. Keiner kennt sich, wo kommst du denn her? Ja. Und dann irgendwie die erste Party, Freitagabend, komm, wir treffen uns bei mir in der WG und sitzen auf dem Boden und trinken so Bier und so. War schon ganz cool, aber also studienmäßig hatte ich nicht so Bock drauf, die ersten beiden Jahre. Und das ist so in der UdK bei visuelle Kommunikation. Ist es dann erst so nach dem Grundstudium, nach den 2 Semestern, gehst du in eine Klasse. So. Mhm. Und meine Klasse war ganz klar schon von vornherein das Ziel, die Klasse Grafikdesign. Und ich wollte ja dahin, um Grafikdesign zu studieren. Mhm. Aber du kannst nicht einfach zu VK gehen und sagen, Grafikdesign studieren, sondern du musst dann erstmal das Basics durchmachen. Und dann gibt es verschiedene Klassen, Klasse Werbung, Klasse Grafik, Klasse Illustration, Klasse Film. Es gibt auch eine sehr gute Filmklasse von Professor Aslan, der ist super. Und alles Mögliche. Also alles so Richtung, ja, visuelle Kommunikation halt. Es gibt auch eine, die wir immer so ein bisschen verarscht haben, die Raumklasse. Die sind immer so ein bisschen, oh, das sind so, so Raumartists, die so irgendwie so Installationen machen, so einen Stuhl einfach im Raum, weißt du, mit so einem Dreieck drauf oder so. Ja, das verstehst du nicht. Oder irgendwie so eine Audioanlage, wo du reinkommst und bei der Ausstellung, wo immer so ein Brr-Beben läuft, weißt du, so und einfach einer mit so einem Polunder einfach auf so einem Stuhl sitzt und dich so anguckt und du so, okay, was ist das jetzt hier? Also no offense gegen die Leute, die in der Raumklasse waren, aber es war immer ein bisschen
pretentious.
Ja, naja, nicht pretentious. Das waren ja auch, das Ding ist ja gerade in der ODK ist so, dass da recht wenig pretentious ist. Also gerade bei dem Kunstfakultät, also die Leute, die Kunst studieren, die sind wirklich auch solche Typen. Mhm. Also die sind wirklich auch so Typen, die wirklich so diesen nackten Purzelbaum durch Farbe machen und dann eine Stunde oder 7 Stunden sich so bei einer Ausstellung nackt einfach in den Raum stellen. Ja. Und die sind halt so, weil die haben echt immer so eine weirde Message. Hast du dieses eine gesehen bei der ODK? Das fand ich so geil damals, wo es einer so eine riesen Nase gebaut hat, die auf so einem Auto rumfuhr, ne? Und die immer konstant so eine Line Koks genommen hat, die einfach so durch die Nase, also echt, die war so 1,50 Meter hoch oder so eine riesen aus Pappmaché Nase. Ja. Und die hatte so unten so kleine Räder und die ist durch so einen Raum gefahren, hat immer so eine Line verfolgt. Das fand ich super. Genau, und dann musste man sich intern, das war auch ein bisschen weird, musste man sich intern nach den Basics nochmal bewerben für die Grafikklasse. Und das fand ich voll scheiße. Ich habe es zum Glück geschafft, aber es war so, alleine in die ODK zu kommen, VK, ist super krass schwierig, weil irgendwie, ich glaube, das war da zu der Zeit immer so, wurde einem gesagt, so 900 bis 1000 Bewerber jedes Jahr, es gibt es immer nur im Wintersemester, für, glaube ich, 40 oder so Studienplätze, was schon krass ist. Ja. Und dann nach den Basics nochmal 40 Leute bewerben sich eigentlich, alle wollen diese Klasse, wo aber nur 3 aufgenommen werden. Und dann musste ich leider das erste Semester auch in so eine Werbungsklasse und so und habe da auch ein bisschen was gelernt zwar und so, aber dann habe ich jedes Jahr wieder beworben und irgendwann habe ich es dann auch geschafft und da war ich dann bis zum Ende. Und warum ich das erzähle, ist, weil ab da hatte ich einfach das chilligste Studiengang ever, so, weil ich musste halt montags zum Plenum oder dienstags, glaube ich, und da hat man halt Plakate besprochen oder halt die Wochenaufgabe besprochen, aber der Rest der Zeit musste ich nicht zur Uni sozusagen, es war super frei und man ist dann auch manchmal in die Uni oder halt auch mal nicht und so, und ich gebe auch zu, ich habe auf jeden Fall auch in der Zeit viel Party gemacht und sowas, aber ich hatte einfach auch Bock auf den Studiengang, ich hatte Bock Plakate zu machen, Bock irgendwie coolen Scheiß zu machen und dann immer sich dienstags mit diesen Leuten zu treffen, die wirklich alle auch Plan davon haben, einfach da so abzunörden über so Fonts und sowas, also Schriftarten oder irgendwie so ein Krams, und das war schon ein geiles Leben, da mit dem Cafeteria so Käffchen und so, und ja, auf jeden Fall, am Bus Helvetica war das schon umgerollt und so. Es war halt irgendwie unser Leben, so Grafikdesign und Bar 25 und so Berlin und hey, und weißt du, es war eine unbeschwerte Zeit irgendwie so, also ja, wenn ich jetzt zurückdenke, so jetzt gerade mit Corona und so ist alles, natürlich sieht man da vielleicht sowas durch die Schwere der Zeit etwas mehr aus der Brille der Nostalgie, aber ja, war schon cool.
Krass, alle, die da jetzt studieren, jetzt gerade, die müssen jetzt immer so Online-Kurse machen und sich online treffen.
Ja, ätzend,
so.
Vor allem jetzt gerade, genau, sehr gut, guter Einwand, genau jetzt die Erstis, wo ich jetzt so Augenrollen so, ja, es war ein bisschen nervig, aber im Endeffekt war es ja auch schön. Ja. Wie gesagt, man hat Leute kennengelernt, das war jetzt ein bisschen awkward alles, aber irgendwie war es auch cool, weil man war neu in der Stadt so und alle haben das gleiche Ding, alle sind irgendwie hergezogen, haben noch keine WG so richtig gefunden und das war alles, ja, und das fehlt den Leuten halt, ne? Wahrscheinlich bleiben jetzt auch viele Erstis vermutlich auch einfach zu Hause erstmal, oder? Ja, gehen gar nicht, ziehen dann gar nicht nach Hannover oder in so eine Unistadt, sondern ist auch scheiße dann, oder? Ich meine,
ärgern sich auch viele Eltern, die gedacht haben, jetzt sind sie endlich weg.
Oh shit, ey. Die haben schon schon den IKEA,
so Heimtrainer genau, bestellt. Fürs
genau, 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 den IKEA-Raumplaner eigentlich schon gemacht, so. Schon abgespeichert, so. Und dann die Man Cave vom Dad irgendwie so PC5 da rein und so. Ja, genau. Nein, jetzt ist die noch hier, die Alte.
Ja. Aber ich habe schon immer das Gefühl, also gerade diese UdK-Zeit ist etwas, was für dich echt so eine der Main-Times im Leben war. Also wo du so, wo es für dich so alles so am komplettesten war. Ich finde ja auch, das ist ja auch ein, gerade Grafiken, so, das ist ja ein extremes Talent von dir. Und das wurde da wahrscheinlich am besten oder am interessantesten gefördert, sozusagen.
Erstmal vielen Dank. Und zweitens, ich glaube, so richtig, ja, gefördert ja schon. Also ich habe mich halt selbst, also quasi, naja, UdK ist weird. Du wirst nicht wirklich gefördert, sondern du wirst so ein bisschen angestachelt auch abzuliefern, so würde ich es eher nennen, weil du eben in so einer Klasse bist, wo du weißt oder auch die Kommilitonen auch einfach respektierst, weil du weißt, scheiße, in dieser Klasse, eben durch dieses Auswahlverfahren, sag ich jetzt mal, überhaupt da hier reinzukommen und immer nur jedes Semester 2, 3 maximal Leute aufgenommen werden, die ja eh schon krass sagen. Da sind auch Leute von anderen Kunsthochschulen sind dann da hingekommen und so. Und da war ja auch zum Beispiel der Stefan Sagmeister war ja da Gastdozent auch und den Eike König, da hast du ja auch, glaube ich, ein paar Prints von dem, der hat auch mal da gastdoziert und so. Also halt schon eine renommierte Klasse, so. Das kennt man so in der Welt der Grafik, in diesem Nerd-Kosmos. Und das fördert einen, oder mich zumindest, halt auch so, ich glaube, das ist auch ein Ding, was jetzt sich durchzieht in meinem Leben, warum ich jetzt auch da bin und das mache, was ich mache. So dieses so, dass mir ja gefällt, Leute irgendwie zu unterhalten oder Feedback von außen zu bekommen. Das war in der Klasse des Dings, hat mich natürlich mega angespornt, auch was zu tun, dass ich in der nächsten Woche auch was zeigen kann, was geil ist, was den Leuten dann auch, die ich selber respektiere, cool, weißt du, dass denen auch gefällt. Und das mich pusht sowas krass, auch an meine Limits dann zu gehen und einfach wirklich auch zu arbeiten und was Cooles zu machen. Das hatte ich schon immer. Ich brauche irgendwie diesen Druck, brauche ich so ein bisschen. Auch wenn ich was schreiben soll. Oder ich muss zum Beispiel jetzt auch gerade was schreiben, so eine Kurzgeschichte, wo ich übrigens noch dich bestimmt noch mal bald nach Rat frage. Ich kann jetzt auch noch nicht so, will auch noch gar nicht drüber reden, was genau, aber da habe ich jetzt auf jeden Fall auch so einen Abgabedruck. Ja. Und der reicht nicht bei mir, sondern warum ich jetzt da motiviert gerade schreibe, ist, es geht um eine Sache, wo ich auch Bock habe, die Leute nicht zu beeindrucken, sondern ich habe da Bock, was Cooles abzuliefern, sodass dass da die Bestätigung von Leuten kommt, die sozusagen da involviert sind.
Ja, verstehe.
Und ich glaube, das hat jeder Mensch, das ist, glaube ich, nicht so besonders, klar, aber ich glaube, bei mir ist es schon extrem ausgeprägt, dieses Ding, was ja auch cool ist. Also, und genau, und deswegen war die ODK super, weil ich hatte einfach Bock auf den Kram und habe dann diese Plakate gemacht und habe dann auch ein bisschen so meine Welt da gefunden und so. Es war schon cool, ja, auf jeden Fall.
Hast da ja auch ein paar legendäre Motive abgeliefert, also das Don't Work With Assholes und dieser E-Mail-Header, dieses Re und so. Ja. Das sind ja, die sind, glaube ich, auch echt schon oft kopiert worden, ehrlicherweise. Habe ich irgendwie schon öfters irgendwo gesehen.
Ja. Ein bisschen so ähnlich, ja, genau, ja. Aber kannst ja nichts machen.
Ja, kann man nicht kopieren, man kann sich auch nicht grämen deswegen, aber es sind auf jeden Fall legendäre Prints, die irgendwie werden auch immer mal wieder so neu aufgelegt, ne?
Nee, ich habe die nämlich da noch nie neu aufgelegt tatsächlich. Ich habe, das war ja ein Siebdruck, die beiden Motive auf jeden Fall, die du gerade meintest, und die wurden sozusagen jedes einzelne von 70 Mal gedruckt und das war dann eine Auflage sozusagen. Und dann gibt es dann auch keine zweite Auflage, weil das dann irgendwie, hat mir der Stefan von der Handsiebdruckwerkstatt, liebe Grüße hier an dieser Stelle, mit dem habe ich das zusammen gemacht, wir haben uns das einfach so geteilt, die haben halt den Druck gemacht und ich habe halt das Motiv geliefert.
Ja.
Und ja, ist ein bisschen langweiliger Krams, aber die haben mir das so ein bisschen beigebracht oder erzählt, wie das so ist. Die kennen sich da schon länger aus in diesem Bereich. Das ist wohl so, dass man, wenn man einmal so eine limitierte Edition macht, dann ist die auch wegen dem Wort limitiert, dann muss man das auch ist da Schluss. Ja. Man kann aber, das überlegen wir schon seit Jahren, endlich irgendwann mal zu machen, eine Neuauflage machen, beziehungsweise eine Edition davon. Also quasi das gleiche Motiv vielleicht wirklich in so auf 3 Meter mal 4 Meter oder sowas. Oder halt so Warhol-mäßig, weißt du, mit so anderen Farben.
Naja, genau.
Also das ist komplett anders, Druck mit anderen Farben und sowas. Ja. Das wird es vielleicht mal geben, aber dieses Fleischfarbende da mit dem Arschlochplakat, das ist, genau, das gab es nie nochmal aufgelegt. Das ist ja deswegen ja auch, erzähle ich das gerade, weil vielleicht, ich habe das auch schon öfter auf verschiedenen Kanälen erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil, und das klingt jetzt auch wahrscheinlich so voll arrogant, aber es ist halt wirklich so, dass ich da immer wieder drauf angesprochen werde, ob man das kaufen kann und so. Und ich muss halt immer wieder das erklären, so dass es das nicht gibt. So. Und dann gibt es auch gerne mal so, kann ich mir das nicht einfach drucken selber so? Und dann muss ich sagen, ja gut, ich kann dich jetzt nicht davon abhalten, aber es macht man halt nicht so. Also du kannst, das ist halt ein dickes Papier, das Pappe, das ist ein richtiges so Sammlerstück eigentlich, wenn du es gekauft hättest. Ich kann niemand davon abhalten, sich das irgendwie zu Hause auf dem Laserdrucker auszudrucken. Aber ich würde da jetzt auch niemand verklagen oder sowas. Aber ja, nee, aber das hat sich ja ausverkauft, das war ganz cool. Ja.
Aber es ist so interessant, dass du, das ist, glaube ich, eine große Parallele von uns beiden, dass du ganz oft in deinem Leben bis jetzt oder in deiner Karriere Sachen gemacht hast, die du einfach ausprobiert hast, ohne auch zu wissen, ob die oder schon zu wissen, dass du die kannst oder dass sie dir liegen, aber ohne zu wissen, wie die genau funktionieren. Und dann aber auch an gewissen Punkten, an gewissen Dingen das Interesse verloren hast, wenn du sie dann mal gemacht hast.
Ja,
also ich finde zum Beispiel Stand-up ist auch so eine Sache. Das hast du ja eine Zeit lang super intensiv verfolgt und dich so richtig so diese Ochsentour gemacht. So Bits geschrieben zu Hause und dann auf verschiedenen offenen Bühnen ausprobiert und so und daran gefeilt, bis die perfekt waren. Und dann, wo so ein Punkt gewesen wäre, wo so ganz viele andere gesagt hätten, okay, jetzt lege ich richtig los, ich habe jetzt hier eine Nummer, ich habe das und das, war für dich so, ach, komm.
Ja, naja, also ich muss zu meiner Verteidigung, ist eigentlich das falsche Wort, weil das war jetzt kein Vorwurf oder sowas. Nee,
überhaupt nicht.
Ich finde das eine gute Beobachtung, stimmt ja auch, aber vielleicht zur Erklärung, so ist es besser formuliert, das war ja eigentlich auch schon mit einhergehend, dass ich nach Hamburg gezogen bin.
Zu Rocket
das war genau die Zeit, wo ich das, das hast du auch genau richtig beobachtet, das war auch echt krass. Und lustigerweise sind einige von den Leuten, also meinen Wegbegleitern da gerade am Anfang in der Stand-Up-Szene, die sind jetzt wirklich erfolgreich, mit denen ich da angefangen hatte eigentlich sozusagen in den Open Mics, in diesen unbekannten kleinen, weißt du, vor 20 Leuten und dann irgendwie, manche von denen haben irgendwie, war schon der dritte Auftritt am Abend und so. Und das liebe ich auch voll gerne, voll, weil ich ja auch so Fan bin von amerikanischen Comedians und ich liebe ja deren Stories immer, weißt du, wenn die so vom Seller so reden und so, wie das früher war und da sind wir abgehangen und so in New York und der eine war schon bei SNL und so, aber die hatten ja dann auch, also ich will mich damit nicht vergleichen jetzt, ne?
Nee, nee. Ah.
Aber also natürlich sind die viel krasser und viel besser und viel größer, aber die, ich finde einfach cool, so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, so mindestens ein kleiner Teil von so einer Anfangsszene gewesen zu sein in Berlin, die sich quasi genau zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen entwickelt hat oder angefangen hat und jetzt war ich 4 Jahre weg und mittlerweile ist echt so krass etabliert, also boomt ja total in Berlin, also bis vor Corona auf jeden Fall.
Ja.
Und da waren ja wirklich jetzt die Clubs, die ich damals gespielt habe, sind wirklich jetzt echt größer geworden, professioneller geworden und machen jetzt hier Mad Monkey alleine da in Prenzlauer Berg halt irgendwie fünfmal die Woche Comedy, Englisch und verschiedene Nächte und so. Das fand ich irgendwie cool und ein bisschen, ich bereue es auch gar nicht, da irgendwie da so einen Zug verpasst zu haben oder sowas, sondern ich bin eher so, ich gönne es den Leuten halt so und ich konnte halt da nicht mehr dabei sein, eben genau, weil ich bin dann nach Hamburg. Und dann habe ich da, ich habe es da ein bisschen versucht übrigens noch, also ein paar Auftritte habe ich da gemacht, habe mich da auch schnell informiert über die Comedy-Szene da, also das kannst ja auch alles schnell rauskriegen, so was sind die Clubs da, wo man Open Mic machen kann, habe 2, 3 Auftritte gemacht, fand's beschissen, ich fand das in Hamburg überhaupt nicht cool, ich fand auch die anderen Leute, mit denen ich da aufgetreten bin, total schlecht, also es klingt jetzt vielleicht unsympathisch, aber ich muss halt ehrlich sagen, aus meiner Sicht schlecht. Ich werde natürlich jetzt auch keine Namen nennen, aber vielleicht lag es auch so, wahrscheinlich auch Komfortzone, Wohlfühlzone, ich kannte schon in Berlin ein paar Leute und man hat sich so ein bisschen danach auch Bierchen und so über Comedy abgenerdet so und und da habe ich ja gesagt, das kann ich auch nicht mehr vereinbaren, weil ich jetzt irgendwie einen festen Job habe und dann immer abends nochmal los und so, nee, also ich konnte das in Berlin gut machen durchs Freelancen und dann einfach abends so ein bisschen auf die Dinger gehen und ich habe ja auch die Sachen ja immer am Tag geschrieben, also ich habe ja immer. Das war auch so ein Ding, wo andere Stand-Up-Comedians immer so ein bisschen so ähnlich wie du gerade meinst, so, was machst du denn, ziehst doch mal richtig durch und so. Ja. Und ich konnte es aber nicht. Ich konnte immer nie Witze oder Bits super oft erzählen. Ich wollte immer sozusagen wenn ich wusste, abends gehe ich in so ein Open Mic, habe ich immer an dem Tag nachmittags einfach nochmal was Neues geschrieben oder versucht irgendwie 7 Minuten irgendwie Beobachtung, Gedanken irgendwie pointiert irgendwie hinzukriegen. Weil ich dann auch die Lust habe, also es ist gar nicht so im Sinne von, mir fällt das so einfach, sondern mir fällt es andersrum schwieriger sozusagen, so zu feilen und so. Ich habe immer die Lust gebraucht, um auf die Bühne zu gehen. Und das hatte ich immer am meisten, wenn ich sowas Neues hatte, wo es aufregend war, es auszuprobieren. So einfach zu gucken, bombt das jetzt oder killt das jetzt? So. Das ist auch ein bisschen so, Adrenalin schüttet das aus. Wenn ich aber was habe, wo ich schon ein paar Mal merkte, das funktioniert und das ist so ein Safe-Lacher, sage ich jetzt mal, und das ausgefeilt immer besser wird, habe ich immer mich selber gelangweilt so dabei. Ja, und ich glaube, das war auch eine große Erkenntnis, wo ich wusste, und es ist auch schön, solche im Leben mal so Erkenntnis, so klare Erkenntnis zu haben. Und es ist auch bis heute, zieht sich das durch, das weiß ich. Für mich ist als Karriere Stand-Up nichts. Aus diesem einfachen Grund.
Ja.
Ich könnte das nicht, ich könnte keine 45 Minuten machen mit Sachen, die ich schon seit einem Jahr immer wieder auf kleinen Bühnen erzähle, die dann quasi als Special, das könnte ich einfach nicht. Ich würde es nicht rüberbringen können, so wie ich gerne Sachen mache. Ich würde, glaube ich, eher, wenn ich wieder was in die Richtung mache auf der Bühne, irgendwas mit Impro machen, irgendeine Show, wo ich irgendwie labern kann, was mir gerade einfällt und das verbinden kann mit so ein paar Sachen, die ich mir überlege vorher. Aber so einfach nur dieses reine Stand-Up kann ich nicht und respektiere auch jeden krass, der das kann. Das ist einfach echt auch, ist richtig einfach nur Work, so, das ist Arbeit. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich der Grund, ich bin zu faul dafür. Ja, wahrscheinlich schon, aber ja, das ist so ein bisschen der Grund, genau, warum Stand-Up jetzt nicht mehr so bei mir.
Du hast gerade erzählt, du bist dann nach Hamburg und warst ja mit Rocket Beans und hast da irgendwie ein paar Shows gemacht und so. Bist dann nach, ich weiß gar nicht, wie lange warst du da, 2 Jahre, glaube ich, oder so?
Ich glaube, fast 3 Jahre eigentlich sogar, ja. Mhm.
3 Jahre da gewesen und dann wieder zurück nach Berlin. Und das finde ich, und jetzt, also, ich habe das jetzt ein bisschen übersprungen, aber das haben ja irgendwie auch alle mitbekommen und so, diese Rocket Beans-Zeit.
Ja.
Und dann warst du hier. Und dann hast du irgendwann so ganz soft-mäßig angefangen zu streamen.
Ja.
Erstmal nur so ein bisschen, irgendwie so ausprobiermäßig irgendwie. Weil du hattest ja sozusagen eine stream-affine Fanschaft, die ein bisschen aufgebaut bei Rocket Beans.
Genau.
Also Menschen, die gerne Streams gucken sozusagen.
Genau, also auf jeden Fall und bin ich auch dankbar und werde ich auch nicht müde zu erwähnen, weil ich finde das auch wichtig, dass man auch so nicht sowas einfach nur mitnimmt von so einem Sender und sagt irgendwie so, ja, jetzt bin ich da weg, jetzt fange ich was Neues an und dann nehme ich die Leute da mit. So könnte man, vielleicht der eine oder andere denkt das vielleicht, ist eigentlich gar nicht so. Ich habe da einfach Glück gehabt bei Rocket Beans, was, also ich bin ja aus verschiedenen Gründen dann da weg. Ich glaube, einer der größten Gründe war halt sozusagen, dass mir vielleicht gar nicht mehr dieses redaktionelle Arbeiten so viel Spaß gemacht hat, einfach auch. Und abgesehen davon habe ich Berlin auch vermisst, meine Freunde vermisst und so. Ganz viele Gründe waren das. Aber einer der Gründe war auf jeden Fall auch so, dass ich, hätte ich jetzt nur sozusagen diese Let's Plays machen können, wäre ich vielleicht sogar leider geblieben. Aber so generell, und da bin ich auch ehrlich, so, das war einfach, das, und da habe ich mir gedacht, irgendwann, hä, ich kann ich doch auch allein, also das kann ich ja auch so machen. Also ich kann das auch aus Berlin machen. Ich habe ja Erfahrung gesammelt da auch, wie man das so machen kann und so.
Ja.
Das braucht auch eine Zeit lang, bis man da so checkt, wie man das so ungefähr macht, um seine Energie einzuteilen und so einen Scheiß. Und daher deswegen auch so ein bisschen einfach auch Dankbarkeit Richtung Rocket Beans, weil ohne die hätte ich das jetzt nicht, glaube ich, so einfach starten können.
Ja.
Aber genau, und dann war das aber eher so Age of Empires am Anfang. Und dann habe ich, und da bin ich auch stolz drauf, so ein bisschen angefangen auch, ja, tatsächlich was Eigenes aufzubauen und mehr Zuschauer dazu zu gewinnen, die eben nicht sozusagen schon sozusagen mich von Rocket Beans oder so kannten. Bestimmt neue, die dazugekommen, kannten mich da vielleicht auch her und so. Aber ja, das finde ich auch cool. Und dann das wächst jetzt gerade ganz gut und das macht mir Bock und ja. Das ist cool.
Aber es ist so krass, weil ich krieg das ja immer so am Rande mit irgendwie, weil ich meine, dadurch, dass wir auch befreundet sind und aber auch noch andere Sachen zusammen machen, irgendwelche Produkte und so, folge ich dir auch überall und krieg dann immer so mit, wie du dann am Anfang irgendwie so, ja, ich habe hier mal gestern gestreamt, guck doch mal einen Zusammenschnitt oder so auf YouTube hier und jetzt mittlerweile ist das echt so, bist du so voll profimäßig geworden, also hast ja dann irgendwann angefangen auch so Equipment zu holen, eine bessere Kamera und irgendwie ein Backdrop und dann angefangen Hintergründe zu Grafiken zu basteln und so. Das ist, ich finde das, also ich glaube, dass Twitch-Streamer im Moment eines der meist begehrten Berufsfelder ist für junge Menschen.
Ja.
Aber das ist, du hast da echt krass Effort reingesteckt so und krasse Arbeit reingesteckt in diese ganze Geschichte.
Ja, absolut, ja. Also, genau.
aber hättest du das am Anfang, als du damit angefangen hast, hast du da gedacht, ach, ich mach das einfach mal so ein bisschen und war dir da schon klar, wie viel Arbeit das sein würde am Ende?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, irgendwann auch zu dir und Herm gemeint, so, ich glaube, so irgendwie nach einer Aufnahme mal oder so, da meinte ich, da war das schon soft geschadet, vielleicht erinnerst du dich, da meinte ich aber auch noch einmal sozusagen, ey, weißt du, ich mache das jetzt echt mal einen Monat, richtig sozusagen.
Genau.
Ich glaube, so November oder so war das.
Ja, ja, genau.
Einfach um zu gucken. Und das war sozusagen für mich auch der Testlauf, um zu gucken, wenn ich jetzt was, wie ist es denn, wenn ich jetzt einen Monat das sozusagen mehr oder weniger richtig mache, also so mindestens zweimal die Woche, eigentlich zwei bis dreimal die Woche streamen, dann auch immer die Sachen für YouTube aufbereiten, dann, es kommt ja super viel Arbeit immer obendrauf, was die meisten Leute gar nicht so mitbekommen, dann obendrauf kommt noch die unfassbare Belastung konstant, weil irgendwie alles immer besser wissen im Internet und die irgendwie die ganze Zeit immer irgendwie dich da nerven irgendwie, aber das wird auch immer besser, ich gehe da immer besser mit um, ich bin ein bisschen zu sensibel, glaube ich, manchmal für Sachen, aber kommt immer so auf die Phasen an.
Na klar.
Aber generell habe ich dann das gemacht, Monaten dann schon gemerkt, ey, ja, es ist deutlich mehr Arbeit, als ich dachte. B, es ist aber ganz gut bezahlt.
Mhm.
Und C, es kommt wieder das rein, wo sich jetzt der Kreis auch ganz geil schließt, von dem, was ich vorhin meinte, so dass wie mit den Plakaten oder sowas, es kam gut an. Also ich habe ja gesehen, das wächst und wächst und die Leute reagieren cool drauf und so. Und das, sowas motiviert mich einfach auch krass, dann sowas weiterzumachen. Und das war für mich dann die Entscheidung nach dem Monat. Die drei ABC kamen zusammen. Ich gedacht, ich bin jetzt auch echt, wie du weißt, kein so krasser Marketing-Profi oder Geschäftsmann oder so, aber selbst mir war klar, da ist was, das musst du mal weitermachen jetzt so. Und dann fing das an mit so Lampen und dann will man das Mikro haben und ein bisschen Greenscreen-Gedöns machen und so und Community-Management, das baut ist immer mehr geworden und so. Und ich habe echt eine krass coole Community. Wahrscheinlich sagt das, der irgendwie sowas macht, aber I don't know, ob die das nur so sagen. Ich sag's auf jeden Fall nicht nur so, weil ich echt da voll dankbar bin, die mich halt auch supporten. Ne? Also ich meine, ich würde ja ohne so eine Community könnte ich auch nicht davon leben. Das ist ja alles freiwillige Bezahlbasis so auf Twitch. Also ich kann ja machen, was ich will. Wenn die Leute keinen Bock haben, dich zu unterstützen bei dem, was du machst, dann kannst du auch nichts davon leben. So.
Na. Und was ich, also ich habe ich habe manchmal reingeguckt. Ich habe vor allem natürlich auch dieses, als du dann angefangen hast, diese virtuellen Duelle zu machen, wo irgendwie alle möglichen Leute gegeneinander angetreten sind,
ja.
Wo ich gedacht habe, so, also was ja so ein richtiger Aufwand war mit Vorspann,
ja,
mit,
ja.
Auch mit vorher gefilmter Intro-Geschichte und so weiter und so einer riesen organisierten Grafik. Und was ich bis jetzt noch nicht so richtig gecheckt habe,
ja, gerne, frag
auch rein,
ist, dass du ja auch, vor allem wenn du über die Community sprichst, du hast irgendwie so einen Discord-Kanal,
ja, genau.
Keine Ahnung, also jetzt wäre ich so richtig boomermäßig.
Ja, aber kann ich dir erklären.
Ich habe so Discord bisher noch gar nicht gecheckt und ich hatte aber den Eindruck, dass sozusagen dieser Discord-Kanal, den du da hast, dass das alles so Fans deines Kanals und von dir sind und so, die für dich sozusagen auch irgendwie an dem ganzen Inhalten mitarbeiten. Quasi irgendwie so.
Ja, also genau, also auf jeden Fall, es gibt super viel Community Support, also in Form von Beiträgen oder irgendwelchen, hier die Super Cuts heißt das ja, wenn die so zusammenschneiden, Sachen, ja. Und so, es passiert ja alles sozusagen dann immer auf freiwilligen Basis, weil die irgendwie Bock drauf haben sozusagen, ja. Weil es ja auch Spaß macht, das zu schneiden. Ich bin natürlich immer super dankbar über sowas, weil dann kann ich das auch natürlich mit Einverständnis der jeweiligen Cutter dann sagen, ja, kann ich das vielleicht mal posten und so, ist ja für mich gut, um vielleicht ja, ein bisschen Werbung zu machen, gerade für Leute, die eben halt nicht die Zeit haben, sich irgendwie in 5 Stunden Stream anzugucken und eben das noch nicht so ganz verstehen mit Twitch und so, was völlig verständlich ist, weil das ist einfach ein bisschen, da muss man ein bisschen reinwursteln so.
Ja.
Ist für mich halt sowas immer super, wenn die Community einfach aus eigenen Stücken sowas, so kleine Sachen macht, die ich irgendwie posten kann. Diese Geschichte, die du meintest mit den ganzen Grafiken und sowas, das habe ich dann auf jeden Fall, sowas mache ich dann auf jeden Fall selber alles,
ja.
Weil ich dann ja eben auch die Community mit sowas überraschen will. Also ich will ja dann auch sozusagen dann was zu, ich habe auch, glaube ich, in mir drin steckt auch ein bisschen so der Druck sozusagen eben, dass die Leute freiwillig irgendwie dich supporten, will ich dann auch schon abliefern, so. Also ich habe dann auch so ein bisschen dem, wie heißt das hier, nicht Verantwortung, aber ich denke mir dann so, ja, ich kann jetzt nicht einfach hier so Larifari mich da hinsetzen, sondern ich will dann auch dafür arbeiten sozusagen.
Ja.
So. Das ist ein bisschen weniger geworden übrigens. Also ich habe jetzt nicht mehr so oft diese Shows aufgezogen, weil zum Beispiel diese besagte Show,
ja.
Nils meint die Show Ultimate Imaginary Fights, könnt ihr euch gerne auf YouTube mal reinziehen. Ich auch dann Geschäftsmann sein muss und gucken muss, okay, wie viel Aufwand war das und wie viel Klicks hat das gegeben? Ich sag mal so, da stand in keinem Verhältnis.
Aber Maria ist sehr weit gekommen.
Ja, Maria ist sehr weit gekommen. Nee, es hat auch super Spaß gemacht, hat auch tolle Viewzahlen gehabt. Aber ich saß halt echt 4 Tage lang, also wirklich mehrere Stunden daran, um die Grafiken und das, wie du schon sagst, vorzuzeichnen. Und ja, aber sowas ist auch cool, um auch vielleicht Leute so ein bisschen reinzuholen und so. Aber mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen eingependelter. Also das heißt nicht, dass ich jetzt weniger arbeite, sondern ich habe halt gemerkt, sowas ist gar nicht so unbedingt nötig, sozusagen immer diesen Riesenaufwand zu betreiben. Und ich glaube, das kam auch ein bisschen, dass ich diese Show gemacht habe, so ein bisschen auch von meiner redaktionellen Erfahrung bei Rocket Beans und so, dass man schon auch immer guckt oder die Denke hat, was jetzt übrigens nicht, ich meine damit nicht, dass irgendjemand, dass es falsch oder richtig ist, aber ich glaube so dieses Show-Gedanken, so, es kam ja auch, ich war ja früher auch, habe ja auch als Autor, als freier Autor oder ja Autor, was eben, also freier Redakteur für verschiedene Late-Night-Formate gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, das steckte in mir so ein bisschen noch mehr drin, dieses so, das Show Denken so ein bisschen das Fernsehdenken sozusagen. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen umgependelt so auf das Twitcher-Denken so, dass ich jetzt merke, das musst du streamlinen, das ist alles gar nicht so wichtig, das braucht keiner so. Also nicht keiner, aber ich glaube, im Endeffekt zählt so die Persönlichkeit und dass man authentisch irgendwie ist und die Sachen irgendwie gewissenhaft und gut macht. Und natürlich muss man sich da auch Mühe geben und das irgendwie ein cooles Overlay machen und da muss alles sitzen. Aber verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dieses mega aufwendige ist einfach, es ist gar nicht so nötig so. Und ich glaube, das ist so eine Sache.
Fernsehdenken quasi.
Genau. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, was auch, glaube ich, einige Fernsehsender so jetzt echt anfangen müssen zu lernen, weil sonst geht das irgendwann, ich glaube, da passiert sonst gar nichts mehr.
Mhm.
Weil ich will jetzt damit echt nicht sagen, so im Sinne von, ich weiß, ich sage das zu oft, dass ich immer so einordne, bla bla, mir ist es auch sowas einfach wichtig, dass man halt checkt, ich will jetzt nicht klingen wie so der Twitcher, bei dem es jetzt gerade gut läuft, der jetzt irgendwie meint, ja, die haben doch keine Ahnung, die sollen es mal machen wie wir, sondern ich weiß ja, das ist ein Prozess, der einfach dauert. Aber wie du ja weißt, wir sind ja auch große Fernsehfans, ich gucke ja immer noch Fernsehen, ich habe eher mittlerweile, so denke ich so, oh Mann, Leute, ey, ihr checkt's nicht so ganz, das ist einfach das, ich glaube, ihr habt da, das wollen die Leute nicht mehr sehen, so die Art, so, und ich glaube, in ein paar Jahren, die Leute, die nachwachsen, die mit Twitch und sowas aufwachsen, die werden einfach sich nicht interessieren für genial daneben oder sowas, sondern du musst halt, klar, die Elton soll jetzt nicht anfangen zu streamen, aber ich meine zum Beispiel Kai Ayana oder sowas, der fängt jetzt auch an zu streamen so und kann man halten von ihm, was er will, aber ich habe es mir mal angeguckt und der macht das verdammt gut, weil er das, glaube ich, auch gecheckt hat, wie das geht, so, auch ohne groß irgendwie so dieses Fernsehmäßige, sondern einfach setz dich dahin, sei unterhaltsam im besten Fall und sei authentisch und mach einfach gewissenhaft diesen Stream und mach regelmäßig und so und dann macht es den Leuten auch Bock, so.
Dieser eine Trödelhändler aus der aus dieser RTL-Trödel-Show, die Schükrü moderiert.
Welcher, der 70s Guy?
Nee, nicht der 70s Guy, sondern dieser, der Schnösel sozusagen. Der streamt ja auch.
Echt? Das wusste ich nicht.
Ganz viel, auch so Videospiele und so.
Ja, musst du mir mal zeigen.
Der macht ganz viel so auf Twitch, ist der mega aktiv.
Ja.
Ja, ich find's eine interessante, ich check's, also ich komme da nicht so richtig.
Discord wolltest du noch kurz.
Genau, Discord.
Ich erkläre dir kurz Discord. Also Discord ist so, also erstmal ist das sowohl im Web abrufbar mit einem Link als auch als App so. Es ist aber im Endeffekt einfach eine Art Mischung aus Forum, und Chatkanälen.
Ja.
Also es gibt ein Pendant dazu, das heißt Slack, das ist ein Kommunikationstool, das viele Firmen so benutzen. Im Endeffekt ist Discord wie Slack. Eigentlich im Endeffekt fast das Gleiche. So, und ich habe meinen eigenen Slack-Server sozusagen, habe ich halt auf Discord. Ich habe einen eigenen Discord-Server und der heißt irgendwie Donnys Domizil. Und da sind halt, also das ist quasi dann nicht global, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, jeder einzelne Streamer kann sich selber einen Discord-Kanal aufmachen und du bist dann, du kannst auch Discord dann quasi nur für den Streamer benutzen, für den du dich interessierst, in dem Fall ist bei mir meinen Kanal, dann bist du da auf Donnys Domizil und dann sind da auf der Seite einfach so bis zu, ich glaube, ich habe so 20 Kanäle, wo einfach klar beschrieben wird, Just Chatting, du kannst einfach schnacken mit den anderen, dann Community-Beiträge, da sind dann die Leute, die irgendwie Mucke machen, ich habe ja einige Leute bei mir in der Community, die echt wirklich fantastische Musik machen tatsächlich. Auf Soundcloud gibt es auch so einen Account dafür und die sind echt übelst gut, die Beats, also so richtig, du weißt ja, dass sie selber auch produziert, also sind einfach tatsächlich gute Beats und da zum Beispiel posten die sowas rein. Oder ich habe dann selber so Mod-Kanäle für mich, da steht eine Stream-Ankündigung. Dann stehen da immer, da kann auch kein anderer reinschreiben, sondern nur ich. Und kann halt wie bei Slack auch mit so einem Add-all. Dann kriegt jeder die Push-Benachrichtigung, wenn ich online gehe, dass ich das streame. Das heißt, es ist einfach so ein guter Hub für alle Leute, die irgendwie sich dafür interessieren. Bei mir sind es jetzt echt schon auch total krass, sind halt schon 2300 Leute da drin.
Krass.
Und ich finde das halt total cool, weil da haben sich auf diesem Discord haben sich ja einfach so auch schon Freundschaften gebildet und so, also untereinander. Und ich kann denen auch so Rollen geben, ist auch ein bisschen so kleine Insider-Gags. So, und man hat auch die eigenen Emojis, also kannst dein eigenes Gesicht da machen und dann gibt's halt lauter so ein bisschen so ein Circle-Jerking eigentlich so von, ne, also von dem jeweiligen Kanal. Aber darum geht's ja. Halt. Die Leute sind ja dann quasi wegen dir oder wegen dem Stream da.
Ja,
es ist einfach ein cooles Tool, um sozusagen super nah dran zu sein an den Leuten, die irgendwie zugucken und die können einfach auch sehr involviert sind. Ich habe auch Mods, also Moderatoren, die irgendwie auf Twitch immer so ein bisschen gucken, denen ich auch sehr dankbar bin. Ich habe irgendwie da ein paar Leute, die richtig cool sind, die immer gucken, ja, dass irgendwie keiner irgendeinen Nazi-Scheiß schreibt im Chat oder irgendwelchen Sexismus-Kram oder so, wird einfach dann gelöscht. Die haben dann einfach ein paar Rechte, den ich denen gegeben habe auf Twitch, dass die das einfach ein bisschen gucken, dass da keine Idioten sind.
Und wie hast du die gefunden? Die haben die zu dir gesagt, kannst du mich nicht zum Mod machen? Oder hast du
es war ganz witzig. Ich habe mich damals auch gefühlt, wie so hier Deutschland sucht den Superstar mäßig so. Oder nicht nur ich alleine auf so einem The Voice-Stuhl, weißt du? Und dreh dann so. Dreh mich dann so um. Ich habe übrigens neulich gedacht, wie geil es wäre, wenn man so einen The Voice-Stuhl hätte, der sich aber einmal ganz rumdreht. Dass man nur so. Nur so ein Blick oder so. Nope. Und dann wieder zurück.
So direkt. Das ist ein gutes Überraschungsfeature.
Ja, das wäre auch ein guter Sketch, glaube ich. So The Boss Horse einfach nochmal so, nee, wir drehen noch eine Runde, Alter. Und stimmt, und dann nicht so viel zu lange. Immer wieder so eine Runde. Oh Mann. Oder dass er sich so zur Seite dreht. So, naja, weiß nicht, bin noch nicht sicher. Nee, also die Mods habe ich einfach tatsächlich, ich glaube, ganz am Anfang. Chris, liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob der das hört.
Liebe Chris.
Liebe Grüße. Der war, glaube ich, der Erste, der hat sich tatsächlich bei mir einfach selber gemeldet, als es ganz am Anfang noch war und ich Discord schon offen hatte und irgendwie erst so 5 Leute drauf waren. Einfach so, hey Leute, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich mache das schon ein bisschen länger, wenn du da Hilfe brauchst. Mach ich mal also als Mod, da war ich schon ein bisschen so, wer ist das denn?
Ja, so, die anderen 4 sind Autos.
So, ja, und dann so 2 Stunden später, mein Account ist weg. So, ja, ich bin ein Prinz aus Afrika, ich kann dir auf jeden Fall, ich habe noch 1 Million Dollar und ich bin ein guter Mod. Nee, aber hat sich dann im Endeffekt, hatte ich Glück irgendwie, glaube ich, das lief alles glatt. Ich habe da einfach immer wieder ein bisschen mit denen geschnackt und gefragt und so.
Ja.
Nee, dann hatte ich ein paar Mods am Anfang schon. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ein paar mehr wären nicht schlecht. Und dann habe ich einfach auch mal gefragt, wer Bock hat. Nee, ich glaube, nee, alle, es kam tatsächlich einfach Bewerbungen rein sozusagen, als DM sozusagen. Hey, wenn du noch einen Mod suchst. Und dann habe ich das ein bisschen abgewegt, guckt so. Und dann habe ich jetzt einfach die gefunden. Das hat passt perfekt. Und es sind 5 Stück. Und die sind alle cool.
Ja. Ist ja für dich genial eigentlich, ne, dass du da jetzt so eine komplette Autonomie hast und gar nicht mehr irgendwie sozusagen, außer jetzt den Fans im weitesten Sinne, aber selbst da entscheidest du ja, wann du was, wie machst. Jetzt gerade machst du ja zum Beispiel auch einfach eine Woche Pause, ja. Weil du irgendwie dich ein bisschen erholst.
Ja.
das ist ja eigentlich genial, wenn man das so machen kann.
Ja, schon, auf jeden Fall. Also man muss auch gucken, das ist halt schon, wie gesagt, auch belastend, das ganze Ding. Ich will jetzt hier nicht rumheulen, aber naja, eben wie das vorhin schon angesprochen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so mit den ganzen Feedback und Kommentare und man nimmt sich dann doch irgendwie auch manchmal zu viel zu Herzen, irgendwie auch negative Feedback immer. Mir ist halt immer sehr wichtig oder vielleicht zu wichtig, dass Leute auch meine Intention hinter Handlungen verstehen, was mir eigentlich egal sein sollte. Aber leider ist es mir nicht egal. Also mich kann man irgendwie beleidigen im Internet, okay, finde ich zwar nicht geil, aber gut, du bist halt ein Arschloch dann. Ja. So, aber am schlimmsten ist für mich immer das Sachen, die ich halt mitnehme abends und nicht abschalten kann, ist irgendwie, wenn Leute mir sozusagen in Form von Kommentaren irgendwie was unterstellen, so. Wie zum Beispiel, wie du ja weißt, plane ich ja gerade irgendwie so ein bisschen einen eigenen Podcast zu machen und habe da schon was aufgenommen und so und freue mich da drauf und es gibt dann einfach Leute, wenn man sowas verkündet, dass die, ich weiß, ich sollte nicht auf die hören und ich weiß, eigentlich sollte man denen allein jetzt in dieser Form nicht mal irgendwas geben, weil don't feed the troll oder don't, sind ja keine Trolle. Ja. Das sind einfach meiner Meinung nach einfach unempathische Idioten, die mir dann einfach sozusagen in Form von Kommentaren sagen, jetzt hat er gemerkt, Podcast gibt Kohle, dann macht er das jetzt auch noch so. Ja. Und vielleicht verstehst du, warum die Aussage mich triggert oder mich halt belastet ist, weil ich einfach halt genau null, das meine Intention ist, halt so zu 0,0%. Ja. Und ich dann eigentlich den liebsten den Leuten sage, so erstmal, weißt du eigentlich, dass das überhaupt erstmal noch gar keine Kohle hat? Vielleicht, wenn es überhaupt Geld gibt irgendwann, das ist überhaupt nicht der Plan, weißt du warum? Und es geht auch um, dass ich mal ohne Kamera schnacken will und so. Das sind sau viele Gründe, die ich aber dann einfach irgendwie auch dieser fremden Person Johnny 1420 im Internet unter YouTube erklären möchte. Ja. Und das muss ich echt lernen abzulegen, aber ich versuche das, aber tue ich mich ein bisschen schwer. Und das ist so ein bisschen das, was einen dann so belastet in Form von, es nimmt einem so ein bisschen die Kraft tatsächlich, weil man dann so ein bisschen sich so fühlt, manchmal so ein bisschen so ey Leute, so I'm trying my best hier so, aber immer, du läufst eigentlich immer im Internet, gerade heute, weil alle auch so genervt sind die ganze Zeit, durch Corona und so, ich verstehe es ja Leute, okay, aber ich krieg's echt oft ab, irgendwie habe ich das Gefühl. So. Oder was heißt, naja, wir alle kriegen es, glaube ich, oft ab gerade. Aber ich glaube, wenn man halt jemand ist mit Reichweite, auch auf Instagram und sowas, also es ist echt, es ist irgendwie so, da habe ich das Gefühl, jetzt ist es noch krasser geworden, dass wirklich jeder eine Meinung zu dem hat, was du tust und so. Ja. Und ich muss echt das lernen abzuhaken. Aber ja, es ist alles nicht so schlimm, aber es war halt jetzt mal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt meine Woche mal, brauche ich mal ein bisschen kleines Päuschen, dass ich auch mit wieder frischer Energie und frischem Kopf da rangehe. Und ich habe ja leider auch, ich habe ja on top noch lauter Sachen, die ich irgendwie, also zum Beispiel unsere Aufnahmen, die wir auch noch machen müssen und so, immer mal wieder und diesen Podcast heute zum Beispiel und noch ein paar andere Projekte, die ich irgendwie, an denen ich arbeite, diese Kurzgeschichte schreiben und sowas. Also es ist ja, eigentlich mache ich keinen Urlaub gerade, sondern ich will mich jetzt nicht beschweren.
Nee, klar.
Gerade in diesen Zeiten ist es ja super, Arbeit zu haben, aber ja, es war jetzt mal gut eine Woche mal nicht zu streamen. Mal gucken, ich bin dann gespannt, wie das dann läuft, wenn es wieder anläuft.
Ja, das ist ja offensichtlich auch ein totaler Aufwand, der dahinter steckt. Was ich immer so interessant finde, wenn ich dann so Twitch-Streams gucke, dann, also es ist, ich finde, es blinkt wahnsinnig viel. Man hat wahnsinnig viel Bildinformation, weil auch immer irgendwie es anscheinend, so, man kann durch die Höhe von Spenden irgendwelche Bilder oder so freischalten oder das habe ich mir nicht so richtig kapiert.
Naja, du kannst halt dieses Overlay ist halt dann sozusagen, also ich mache dann eigentlich, die werden immer wieder geändert, so ich mache da irgendwie ein lustiges Bildchen rein, irgendwie wenn halt jemand was spendet, dann kommt halt irgendwie so wahrscheinlich irgendwie meistens irgendwie so ein, wäre ich irgendwie so ein dummes Bild von mir, wie ich irgendwie dumme Grimasse mache oder so ein GIF oder so, und dann steht da halt, ja, XY hat 2 Euro gespendet und dann meistens noch eine Nachricht dazu, so danke für den Content oder sowas. Ja.
Ja. Das ist ja bei anderen Twitchern so extrem, die dann so, da kann man ja für die Höhe der Summe gewisse Privilegien sozusagen im Stream freikaufen. Ja. Also für 5 Euro kriegst du einen Gruß, für 10 Euro darfst du ein Lied bestimmen, keine Ahnung, für 15 Euro darfst du dir wünschen, dass ich mir ein Video angucke oder so. Das finde ich so krass irgendwie.
Ja, das mache ich nicht. Ja. So, das finde ich auch ein bisschen krass.
Aber es ist so eine weirde Welt, so ein bisschen diese Twitch. Ich bin da mal so 2-3 Tage ein bisschen so Rabbit Hole-mäßig drin versunken und habe mir mal so vor allem deutsche Twitcher angeguckt und so. Mhm. Und das ist echt, finde ich, sensationell schräg, was es da irgendwie
an Sachen gibt. Ja, es gibt halt wie in jeder Branche halt auch einfach auch so die Sellout-Schiene, ne? Also es gibt natürlich viele Leute, die das halt dann so machen, also oder halt sagen, nur im Chat mitmachen, wenn du Abonnent bist und sowas. Das finde ich zum Beispiel halt, ey, muss jeder wissen, wie er es selber macht. So, ich versuche immer so ganz bewusst auch zu gucken, hey, nicht so Sellout-mäßig das zu machen, nicht so nur um Kohle zu verdienen mäßig so, sondern natürlich ist es cool, ich meine, natürlich freue ich mich, wenn Leute irgendwie ein Abo dalassen oder irgendwie was spenden und sowas, weil es ist halt im Endeffekt gerade mein, davon lebe ich halt, aber ich versuche auch echt immer so, dass es, dass man da halt nicht so eine, weißt du, wie bei OnlyFans sich da hinsetzt und sagt so, ja, für die Art Spende, dann zeige ich meinen Fuß in die Kamera oder was weiß ich. So, aber ach, keine Ahnung, ey, Schnitt wahrscheinlich in einem halben Jahr sieht man mich so, Fußkanal.
So. Fussy O'Sullivan.
Fussy O'Sullivan irgendwie. Oder einfach das ganze Zeit nur so ein Bild, wo steht, ihr findet mich auf OnlyFans, ich bin mit Jotta und so zusammen und macht da Pornos. Aber naja, das hast du mitbekommen, ne, mit Jotta.
Das hast du mir, glaube ich, sogar geschickt.
Ja, der macht jetzt Pornos. Der macht jetzt Hardcore-Pornos auf OnlyFans. Er hat eine geile Telegram-Gruppe, die ist super.
Oh, die muss ich mal. Ich bin dem ja entfolgt, weil alle gesagt haben, dass der ein Wichser ist und, oder beziehungsweise, dass der sich nicht cool geäußert hat. Und das habe ich ja dann auch gesehen, mit diesem Promi unter Palmen und so, dass der echt richtig unangenehm wurde. Und deswegen musste ich da erstmal mich von meiner Jotta-Interessanz lossagen.
Ja, ich gebe dir mal den Telegram-Link, der ist gut.
Muss ich mir vielleicht doch nochmal angucken.
Halt jeden Tag gestern sein Pimmel in die Kamera, hat er so einen geilen Naked Workout gemacht, Alter, wo er da, das, glaube ich, das Video habe ich dir geschickt, wo er so einfach komplett nackt mitten im Ständer, aber warum auch immer.
Also irgendwie so ein Halbständer.
Ja, so ein, genau, der hat so ein Halbständer, genau. Mit so einem Halbständer da irgendwie so auf der Stelle joggt, aber mit Schuhen. Also nackt mit Schuhen, aber mit, und Halbständer. Er dann irgendwie so Liegestütze und so einen Scheiß machen, sein Pimmel dann auf den Boden kommt, wenn er so Liegestütze macht. Ich denke mal so, Alter, okay, von Dschungelcamp dahin. Ja, aber hey, everybody's gotta see how they make the money, glaube ich, oder?
Ja, absolut. Ich habe mal, als wir im August waren ja Maria, Moritz und ich campen und wollten eigentlich erst so nach Frankreich, und als ich da das vorher recherchiert habe, die Reise, habe ich gefunden, dass es in Frankreich unten an der Mittelmeerküste einen Ort gibt, so einen Campingort, wo alle immer nackt sind.
Mhm.
So, also aber so,
ja, nur Nudisten-Camp.
Ja, aber nicht nur, also auch so eine Hotelstadt, wo einfach alle immer nackt sind.
Ist das was für dich?
Ja, da gibt's dann auch so Bars und so, und gibt's auch so.
Nee.
Gibt auch so,
aber die Sitze, dann muss man auch die ganze Zeit abwischen und so. Ja,
keine Ahnung, wahrscheinlich auf dem Handtuch oder so. Aber alle sind da immer nackt. Und dann habe ich mir so Google-Kritiken darüber durchgelesen, weil da gibt's dann auch so einen kleinen Strand, und auf dem Strand gibt's nochmal einen extra Strand, der so bekannt ist als der Fiki-Fiki-Strand sozusagen. Ja. Und dann habe ich mir so Google-Bewertungen.
Warum, was ist da?
Und dann habe ich mir so Google-Bewertungen, also sogar haben so Typen geschrieben oder so Leute geschrieben, so, ja, fand ich jetzt nicht so schön, da hocken einfach nur irgendwelche Männer im Gebüsch und unanieren. Und das will ich mir echt mal angucken, weil das so super skurril sein muss, dass du an so einen Strand gehst.
Du willst ja angucken, weil es so skurril ist.
Ja, ich find's mega skurril.
Der Gebüschwichser Nils unterwegs, Alter. Weiß doch jeder, dass du gerne im Gebüsch.
Ich wichse ja gern vor dem Gebüsch, aber wenn du an so einen Strand gehst und dann nur so Köpfe so hinter diesen ja, so einzelnen Strandbüscheln so auftauchen von so Typen. So.
Würdest du dann gerne sozusagen dann auf die Bühne gehen, einfach auch mal nackt da rumlaufen sozusagen?
Durch diesen Ort, ja.
Nee, aber ich meine da am Strand, wo die ganzen Köpfe dann sozusagen, du wärst dann quasi
die. Wenn ich die inspiriere, freue ich mich doch, ist doch ein Kompliment.
Dann so Muscheln aufheben, so ganz, so, oh, das ist aber eine schöne. Oh,
und die
so,
liegt aber tief,
die liegt
Muschel.
Aber tief, die Muscheln. Oh Mann, ich kann meine Knie auch nicht mehr richtig abknicken. Ich muss jetzt mich immer so bücken. So.
Immer aus der Hüfte.
Genau,
immer aus der Hüfte.
Genau. Und immer auch mit beiden Händen nach vorne.
War hier nicht so ein Pole für den Sonnenschirm? Aber interessant fand ich das auf jeden Fall. So ein Ort, wo alle nackt rumlaufen. Das
da wäre der sich drehende Dingsstuhl auch geil auf diesem Strand sozusagen. Die ganze Zeit so mit dem Rücken zu denen, also I see you guys. The Pimmel of Nudistencamp.
Ja, also OnlyFans ist ja so eine Art, ist ja so eine Art Porno-Twitch im Grunde genommen. Aber ja, was glaubst du, wo das alles noch hinführt? Also ich meine jetzt, weil bei dir ist ja so, wir sind das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen, über allem.
Was heißt im Schnelldurchlauf? Ich habe die ganze Zeit schon ein schlechtes Gewissen, dass irgendwie Leute mega gelangweilt sind davon, dass ich jetzt 100 Jahre lang über dieses Twitch-Zeug geredet habe und so.
Das fand ich, ich habe da, ich glaube, vielen geht's wie mir, die haben da einfach keine Ahnung von. Und dann war das jetzt so total interessant, da mal so reingeholt zu werden.
Ja, okay, hoffe ich auf jeden Fall. Es ist auch interessant, ja, eigentlich schon.
Und über allem schwebt natürlich immer Gästeliste Geisterbahn als der große Überbau,
ja, klar.
Sozusagen. Aber was glaubst du, wo das noch, ich meine, den Podcast können wir auch noch machen, wenn wir irgendwie alle Rentner sind und uns kaputt lachen, aber was glaubst du, wie sich das alles weiterentwickelt, was das für dich vor allem noch so in den nächsten, sagen wir mal perspektivisch, in den nächsten 5 Jahren für eine Zukunft hat?
Kann ich dir, also einfach die ehrlichste Antwort ist keine Ahnung.
Ja.
Ich plane nicht sowas. Also, weil du ja vorhin schon richtig beobachtet hast, dass ich da immer mal wieder so, also ich würde übrigens noch sagen, ich bin eben nicht so dieses, ich würde es jetzt mal episodisches Verhalten bin sozusagen. Es wirkt zwar so mit dem Stand-up und so, oder dass ich bestimmte Sachen dann sehr intensiv mache und dann nicht mehr so weiterverfolge. Das ist gar nicht, weil ich habe nämlich einen Kumpel, der ist so, der hat das wirklich, also vielleicht kennst du auch Leute, die wirklich halt so 2 Wochen lang das Hobby ist so, hier Dings, Modellflieger so. Ja. Und es ist wirklich 2 Wochen so intensiv, das einzige Thema. Und dann zack, was eigentlich mit dem Modellflieger? Nee, habe ich aufgehört.
So, okay, ja, nee, so
wie,
nicht,
wie
nee.
Arthur Spooner eigentlich bei Dings auch so. Der hat es auch immer so. Aber also so bin ich zwar nicht. Also ich mache schon immer Sachen, wo ich generell eh immer ein Grundinteresse habe, wie ich genauso wie ich jetzt immer noch Grundinteresse an Stand-up habe und an Grafikdesign und so. Also es ist immer so alles so ein Konglomerat bei Sachen bei mir auf jeden Fall. Aber trotzdem muss ich sagen, ich mache immer nur so Sachen so lange, wie ich halt Bock drauf habe sozusagen. Und ich glaube, gerade Twitch vor der Kamera alleine sitzen, Leute unterhalten. Was vielleicht auch noch interessant ist für einige, die sich da nicht auskennen, was mir auch wichtig ist, ist immer wieder auch zu sagen, Twitch ist eben nicht nur Gaming-Zeugs. Also es ist nicht nur, es ist überwiegend, muss man schon sagen, Leute, die quasi Videospiele spielen, das so ein bisschen kommentieren, dabei reden, unterhalten und das irgendwie lustig gestalten oder halt auch nicht lustig. Es gibt ganz verschiedene Arten von Twitchern, aber es gibt auch einige, die das so machen wie ich, das ist einfach auch tatsächlich nur mit den Leuten schnacken. Ich hatte ja auch so, das ist ja auch der Grundstein für meine Podcasts sozusagen Vorhaben jetzt, weil ich das ja eigentlich einen Podcast alleine vor der Kamera gemacht habe, sozusagen einfach nur erzählt habe, das live und habe da vielleicht hier und da mal eine Frage beantwortet, aber ja, also das sollen vielleicht auch die Leute wissen, also nicht nur ich mache das, das machen viele, es gibt viele gute Streamer, die einfach tatsächlich ohne Videospiele da eigentlich ziemlich coolen Content machen.
Ja.
Aber that being said, man muss, glaube ich, da gerade für diesen Job brauchst du Bock. Also gerade wenn du so ein Typ bist wie ich auf jeden Fall. Ja. Ich kann das nicht an- und ausschalten. Ich könnte niemals jemand sein, der bei Twitch sozusagen eine Rolle spielt im Sinne von zur Arbeit gehen sozusagen. Ja. Ich mache mir jetzt für eine Stunde gute Laune sozusagen oder tu so oder bin halt irgendwie, mach so Gags und innerlich bin ich ja voll so, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade darauf. So. Ich hatte auch schon Streams, wo ich innerlich gar keinen Bock hatte, so, weil ich das aber gesagt habe, am Sonntag mache ich und dann muss das auch wichtig so Sachen. Das ist auch so krass, weil sonst verlierst du auch die Zuschauer. Du musst dann schon, das ist schon nicht nur nach Lust und Laune, du musst dann schon auch, weil wenn du 2-3 Mal dann absagst irgendwie und Montag eigentlich gesagt hast, du streamst, kommst du nicht, dann sind auch die Zuschauer weg. So. Kann ich auch verstehen. So. Musste ich auch lernen, gerade am Anfang. Aber mittlerweile hat sich das eingependet. Aber check schon, was ich meine. Ich habe dann auch manchmal Tage, wo ich eigentlich keinen Bock habe, aber dann kann ich mich immer noch aufraffen, weil ich da so ein bisschen, finde ich, in der Schuld stehe sozusagen, weil ich das angekündigt habe und die Leute wollen es sehen und dann kriege ich das, wird es auch immer cool so. Aber wenn es generell anfängt, dass du sagst, boah, ey, die Woche jetzt ein paar Mal streamen, ey, und dann und mir fällt gar nichts mehr ein und so und ich habe mich überredet, ich fühle mich ausgelaugt und so, dann wäre irgendwann der Moment, wo ich glaube, ich sage, dann mache ich entweder eine Pause, eine längere oder versuche was anderes. Aber noch sehe ich das nicht am Horizont so. Noch habe ich viel zu viele Ideen, viel zu viel Motivation. Ich fange jetzt erst gerade ein neues Let's Play an, jetzt übermorgen. Also das wird auf jeden Fall jetzt wieder 2 Monate noch locker gehen, wo ich mich da abfucking quäle in Demon's Souls. Dieses neue AAA-Game für die PS5 da. Und was sehr schwierig ist, glaube ich. Aber ja, aber so down the line habe ich einfach, versuche ich immer, ich generell Sachen, die ich mache, also jetzt auch mit dem eigenen Podcast, da freue ich mich auch drauf, irgendwie da, irgendwie, dass das cool wird. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die sozusagen, wie du ja kennst aus deinem Berufsfeld, das ist, wo man nicht unbedingt immer sofort drüber reden kann oder will, weil die im Hintergrund abläufen, Sendungen, irgendwie Piloten drehen und so. Ich mache immer noch gerne auch vor der Kamera Sachen, Moderation und auch ein bisschen Schauspielerei, so Comedy, in der Comedy-Richtung. Und ich glaube einfach generell, das, da bin ich mir gerade zufrieden, so, weil ich gucke halt aufs Konto und denke mir so, hey, das, ich kann gerade mein Leben so führen, dass ich genug Freiheiten habe, sozusagen mir auch ein bisschen Jobs auszusuchen, genug Zeit habe, einfach auch für gerade Instagram, wie du ja weißt, macht mir sehr viel Spaß, auch da irgendwie was für die Storys zu überlegen, kleine Sketche zu spielen und so, da einfach auch Bock drauf zu haben und alles so ein bisschen, aber nicht so krass, so all in. Und das bin ich einfach nicht, weil ich glaube, jeder mag so Marketing-Dudes machen das immer. Und da muss ich mir mit den Augen rollen, so, weil die mir das auch seit Jahren empfehlen, so, oder wie mit, damals mit der Fußballer, die den Dreck, die den Swag aufdrehen Seite. Wo immer so Marketing-Dudes meinen, ja, mach doch da jetzt Merch, mach doch all in und so. Ja. Und ich hatte immer im Endeffekt recht behalten, das eben nicht so zu machen. Ja. Mach's einfach ein bisschen und geh den Leuten nicht auf den Sack mit dem Scheiß, sondern mach's so, wie es dir A, Bock macht und B, du nicht irgendwie so alles immer so aus, wie heißt das, so melken, so krass. Ja. Und so mache ich halt meinen ganzen Kram. Der ist zwar vielseitig im Sinne von, dass ich irgendwie so ein paar verschiedene Sachen gleichzeitig mache, aber ich mache halt alles nicht so super doll, super all in. Und so habe ich irgendwie, zumindest ich sozusagen, Spaß an den Sachen, die ich mache, und nichts wird, wächst mir irgendwie über den Kopf und nichts wird irgendwie too much so. Natürlich weiß ich, das kann man schon auch unter eine gewisse Art von Faulheit einordnen, das ist mir auch klar, ist für mich aber völlig in Ordnung, weil ich bin eher jemand, jetzt nicht ein fauler Mensch, sondern ich bin jemand, der das irgendwie braucht, um bestimmte Sachen zu machen, brauche ich halt eine gewisse Laune dafür, und wenn mich das stresst, dann habe ich halt keinen Bock drauf so.
Dadurch hast du quasi auch so eine Abwechslung in dem.
Genau. Also es ist immer alles mit Labern. Manchmal denke ich auch so, boah, ey, habe ich mich irgendwann mal einfach überlabert, ey. Aber dann fällt mir ein, wir machen seit 5 Jahren einen Podcast und ich mache seit, hat 3 Jahre lang Moin Moin gemacht, jeden Montag, ey. Ja. Wo ich auch immer manchmal zurückdenke, das ist auch einfach verrückt gewesen. Und das gibt mir aber auch Mut, dass ich den Podcast hinkriege alleine, weil es ist schon eigentlich krass, ist da immer jeden Mittwoch da morgens einfach komplett unvorbereitet da eine Stunde zu reden. Also manchmal gucke ich mir das auch auf YouTube nochmal an, so alte Folgen, und weiß natürlich gar nichts mehr von dem, was ich gesagt habe. Denke mir so, sag ich dir ganz ehrlich, denke ich so, ist schon ganz lustig. Aber es ist auch irgendwie verrückt, weil man halt, aber ich glaube, es ist Typsache so. Also ich glaube, zum Beispiel Florentin Will ist auch ein ähnlicher Typ, so, der hat ja auch immer so ähnliche Moin Moins gemacht, und der macht ja auch Podcast mit Podcast UFO und so. Ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, es ist halt, manche Typen liegt das so ein bisschen einfach so, die Art. Und ich glaube, wenn man das irgendwo in so ein Korsett zwängt, dann ist das irgendwie nicht, dann wird es auch nicht mehr so cool.
Ja. Das, man sieht das ja auch an unserem heutigen Gespräch, dass man sich immer Sachen hat, über die man sich noch unterhalten kann.
Ja.
Ich finde es übrigens noch abschließend ganz witzig, dass, weil ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, ein Videospiel zu spielen und gleichzeitig irgendwie was zu erzählen oder die Leute zu unterhalten oder irgendwas. Ich habe ja immer, wenn ich was zocke, ist ganz oft Maria dabei, also das ist sozusagen ein Personen-Twitch-Stream, den wir hier irgendwie machen, weil sie mir nur zugucken will beim Spielen.
Ja.
Und ich merke, dass ich da schon, wenn sie dann was von mir wissen will, während ich gerade zocke, mega überfordert bin und nur so ganz einsilbig antworte und sie dann irgendwie so, ey, ich habe dir gerade 3 Fragen gestellt und du hast keine beantwortet. Ich so, hä? Ich habe überhaupt keine Frage gehört.
Ja, das ist schon nicht so einfach, und ich glaube, dass auch so ein, also auf jeden Fall ist es auch ein bisschen Training und so, ne? Also das habe ich mir natürlich jetzt auch ein bisschen antrainiert, das ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, du musst du jetzt was, ich bin der Auserwählte, das kann nur ich, aber es ist schon so, und da muss ich dann manchmal auch ein bisschen schmunzeln, es ist halt auch ein bisschen wie mit dem Podcast-Geschäft, wie du ja weißt, dass irgendwie sehr viele Leute das anfangen, wo wir ja eigentlich nichts dagegen haben, ne? Das finden wir ja beide scheiße, die ist so, jetzt noch ein Podcast, ist ja genau der Quatsch, so, es wäre ja genauso, du hast mal diesen geilen Vergleich gezogen, den ich immer dran denken muss, mit dem, dass du sagst, ja, wie wäre das bei Gemälden so, und jetzt wird da auch ein Bild gemalt oder so. Ich meine nicht, dass ich jetzt Podcast mit Gemälde vergleichen will, aber es ist halt auch einfach ein kreatives Erzeugnis irgendwo.
Absolut,
und das heißt ja nicht, dass dann nur weil es mehr machen, schlechter wird. Aber that being said, ich sagte, that being said ist Horror, muss ich mir echt abgewöhnen.
Jetzt habe ich mir auch mal abgewöhnt.
Es ist übel scheiße, ey. That being said. So können wir die Folge nennen. Vielleicht wird das euer die Social Media Ding so. Einfach mein Quote, that being said. Donny, said it. Nee, das, und deswegen auch mit dem Stream, vielleicht auch noch abschließend kurz, dass weil du sagtest, dass das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Und das haben wir auch oft, dass man das bei Podcasts, wenn man so sieht, der und der macht einen neuen Podcast, wo man vielleicht so intern sich so denkt, oh Gott, so. Aber mittlerweile gar nicht mehr, oh Gott, weil man macht sich schon gar keine Sorgen, weil man einfach so ein bisschen weiß, ja, das wird nichts, weil das ist eben nicht so, dass du das jetzt immer melken kannst. Klar, es gibt bestimmte prominente Leute, die halt irgendwie Podcasts machen, sollen sie machen, und die machen natürlich irgendwie dann deswegen der Kohle, okay, whatever, sollen sie machen. Aber gerade beim Streamen ist dann auch das Ding so. Deswegen vorhin auch Kai Ayana zum Beispiel gelobt und so. Ich kenne den überhaupt gar nicht, ich habe den Stream ein paar Mal reingeguckt, aber habe halt gesehen, der kann das halt. Ob man es jetzt cool findet, was er macht oder wie er es macht, ist einmal dahingestellt. Aber das finde ich immer interessant zu sehen, und ich glaube, viele Leute unterschätzen das halt und können das eben nicht und denken sich so, ja, ich werde jetzt auch Twitcher, hol mir das ganze Equipment, dann wird das schon passen. Das wird es halt nicht so, glaube ich. Also das ist halt tatsächlich schwieriger, als man denkt, auch das Ganze irgendwie zu machen und so. Deswegen bin ich auch, ja, tatsächlich auch stolz drauf, dass ich das jetzt einfach so aufgebaut habe und das mir Spaß macht, ja.
Ich bin stolz darauf, dass du mein Freund bist. Ich fand es schön, dass du heute da gewesen bist.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Das war ein schönes Gespräch. Ich finde es auch gut, mal so außerhalb. Ich wollte Herm auch mal einladen, dass man sich mal auch mal so ein bisschen über andere Sachen unterhält.
Hast du denn das Gefühl, dass wir uns jetzt über andere Sachen
anders? Also wenn wir Gästeliste machen, dann sind wir alle drei ja auch immer auf der Suche nach dem Gag sozusagen. Ja, genau. Und das war jetzt hier nicht der Fall. Deswegen fand ich das ein ganz tolles Gespräch.
Ja. Ich habe halt ein paar gute Gags geliefert dafür.
Das stimmt, ja. Die habe ich dir alle rübergeschoben.
Das stimmt nämlich gar nicht. Deine eine, du hast nämlich gar nicht nichts vorbereitet, sondern du hast mir hier so eine Gagliste hingelegt. So. Hier.
Heute Abend nehmen wir auf, ne, glaube ich.
Ja, ich weiß,
ja. Stimmt, fällt mir jetzt wieder ein. Naja, gut. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Dankeschön.
Lieber Donny.
Sehr gerne.
Wir, ich muss dir jetzt nicht sagen, bis bald, weil wir hören uns
das wir hören uns heute Abend
regelmäßig, genau. Und liebe Zuhörer der Nils Burkeberg Erfahrung, das war's für dieses Mal. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. Die Nils Burkeberg Erfahrung.